Meine fröhlichen Mitstreiter und ich haben uns heute in unserem Abenteuerbus zusammengefunden und sind für euch unterwegs, um spannende Kriminalfälle zu lösen und Bösewichte zu jagen. Ach, damn, Quatsch, es ist ja Donnerstag. Ah ja gut, herzlich willkommen im Besenwagen, es geht um Radsport, wisst ihr ja. Boah, Leute, wir müssen die Kostüme wechseln. Mein Name ist Bastian Marx.
Meiner ist Paul Voss.
Und meiner Andi Stauff.
Und wir sind unterwegs mit Rafa zu Radsportabenteuern und spannenden Geschichten für euch.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von
helden.de. Ich denke, bei einem Thema können wir uns einigen. Radsport oder Radfahren ist eine ziemlich gute Sache. Einzige Downside davon ist eigentlich, dass der Spaß stabil teuer wird. Umso mehr, je tiefer man sich in die Materie einfuchst, was auch irgendwie okay ist. Was gar nicht okay ist, und da spreche ich aus Erfahrung, ist, wenn dieser persönlich und materiell sehr wertvolle Gegenstand dann beschädigt oder sogar entwendet wird. Man steht nämlich von heute auf morgen mit nichts oder den Scherben seines heißgeliebten Renners da. Es macht also für Leute wie uns weniges mehr Sinn als eine Fahrradvollkasko. Und die bietet helden.de. Nicht nur Diebstahl, sondern auch vollumfassender Vollkaskoschutz. Keine Selbstbeteiligung, jederzeit kündbar und weltweit also trainingslagerkompatibel. Es gibt sogar einen Unfall- und Pannenservice und Radsport jeder Art, also die Teilnahme an Wettkämpfen, ob Straße, Downhill oder BMX, ist automatisch mitversichert. Außer man macht das gewerblich, also sorry Paul. Helden.de möchte mit vollumfassenden, fairen und digitalen Produkten die Versicherungsindustrie erneuern und das klappt auch, denken zumindest Wirtschaftswoche und Fokus. Die haben Helden ausgezeichnet, insbesondere für das fairste Produktangebot, die Kommunikation mit den Kunden und den Service im Schadensfall. Und wie bekommst du jetzt die bestmögliche Fahrradversicherung am Markt? Auf helden.de/bike. Das geht A schnell, B mit uns dauerhaft einen Monatsbeitrag günstiger. Der Code dafür ist RADB1. Und du zahlst nicht nur im ersten Jahr, sondern dauerhaft 11 statt 12 Monate. Empfiehl die Versicherung noch einem Freund weiter und es spart euch beiden nochmal einen Monat. Also check unsere Shownotes und hol dir den doppelten Boden für dein Bike.
Ich weiß gar nicht, haben wir irgendwas Privates? Ich nicht?
Nee, ich bin, doch, ich bin in Portugal und es regnet seit 6 Tagen.
Ja, gut, tut mir richtig leid für dich.
Langweilig. Aber ich war schon zweimal surfen.
Und?
Also ich kann sogar stehen. Also weißt du, also ich falle nicht direkt wieder rein, sondern ich bleibe halt drauf, bis die Welle weg ist.
Nice.
Ja, macht Spaß. Aber momentan sind sie so wild, dass das wie so eine Waschmaschine ist zum Teil.
Das wird doch auch wahrscheinlich bald mal so eine neue Disziplin. So.
Ja, ey.
Surfen.
Wartet ab.
Dann Gravelbike und dann irgendwie...
Genau da will ich mit unserem ersten
sowas.
Thema hin. Paul, pass auf. Mehrere Disziplinen auf einmal und du kannst alles ganz gut. Ich glaube, du kommst noch zu Olympia. Ich habe nämlich gerade brandheiß jetzt einen Artikel gelesen, vor ein paar Minuten. Deutschland bewegt was bei Olympia und zwar, also ich glaube, das war doch eine Deutsche mit dem Pferd im modernen Fünfkampf, oder?
Ja.
Ja.
Das war eine Deutsche, ja.
Es wird jetzt gerade ernsthaft drüber diskutiert, um das Reiten im modernen Fünfkampf auszutauschen mit Radsport.
Geil.
Also, keine Ahnung, Andi, ich finde, das ist jetzt auch nicht mehr so weit, noch zu surfen und Inlineskaten bei modernem Fünfkampf.
Was gehört noch dazu?
Schießen. Kriegst du hin, Voss. Okay. Das kriegen wir dir schon, weil, obwohl, da muss man ruhig sein für. Rennen, kannst du gut.
Ja, ich kann aber nicht reiten.
Ja, reiten,
ja, das wird
reiten
doch ersetzt raus. Durch Radfahren.
Ach, stimmt.
Schwimmen.
Okay, ja.
Und als geht, letztes, ja. Was war noch? Reiten, laufen, schwimmen.
Es ist einfach moderner
stimmt.
Triathlon.
Genau, Triathlon mit Schießen, aber es ist noch irgendwas, es sind noch 5.
Huckepack, laufen.
Oder irgendwas. Fechten.
Fechten.
Fechten. Das wird bestimmt auch noch ausgetauscht. Alle Kampfdisziplinen werden bestimmt rausgenommen. Da kommt Surfen rein.
Ja, genau. Ja, sehr gut, ja.
Ja, aber eigentlich geil. Also moderner Fünfkampf ist auf jeden Fall die Disziplin auf der Welt, die mich am meisten aufregt, wo ich mir immer denke so, hä, in wie vielen Ländern muss eine Disziplin ausgetragen werden, um olympisch zu werden? 80 oder so? Moderner Fünfkampf? Wo? Wo auf der Welt gibt es regelmäßig Wettkämpfe in modernem Fünfkampf? Nirgends.
Und was daran modern?
Ja.
Ja, genau. Auf dem Pferd reiten, fechten
also,
und schießen.
Wenn das Radfahren tatsächlich so ein Gravel-Event wird, dann könnte man darüber streiten.
Ja, wird dann immer noch schwierig mit Fechten. Ich würde dann vielleicht irgendwie so Capoeira annehmen oder so. Yoga.
Das kann der Fossi ja wieder.
Hot-Yoga.
Nee, ich hab Yoga probiert, das geht gar nicht.
Okay. Ja, ich weiß auch nicht. Gibt es nicht irgendeine Kampfsportdisziplin, die du dir vorstellen kannst? Ringen wird
nichts. Ich habe einen Ring gemacht. Ich war Ringer. Ich war Landesmeister.
Was?
Ja, aber als Kind halt.
Ja, also ich war Ringer. Jetzt sind deine Extremitäten halt ein bisschen lang und dünn geworden.
Ja, aber bevor ich quasi, ich habe erst Ring gemacht, dann irgendwie auch nochmal Schwimmen, Triathlon, Laufen, Fußball, Radsport.
Haben wir irgendwas vergessen? Gibt es da noch Fotos von Paul Voss dem Ringer?
Ja, gibt's.
In so einem geilen Anzug. Oder
bestimmt noch welche.
Kannst du die mir mal schicken?
Nein, das werde ich nicht tun.
Ach, geil. Ja, Leute, was habt ihr gesagt zu Seiten auf Null, Ulle?
Ich war schockiert. Also das sieht echt so aus, als wenn er einfach sich hingesetzt hat und gedacht, ja, mach ich mal
auf
Null.
Auf jeden Fall hat er das auch gemacht. Also ich kann es mir nicht anders vorstellen. Und ich musste halt direkt an Egan Bernal denken, was das Ganze schon wieder relativ sympathisch gemacht hat für mich.
Und vielleicht auch Pinarello.
Ja, ich wollte gerade sagen, also machen einige Seiten auf Null. Da ist Ulle ja jetzt nicht alleine mit.
Also ich habe auch Seiten auf Null, aber oben auch.
Alles auf Null.
Aber ich finde das Rad geil, was er gekriegt hat. Und ich finde cool, dass er zu Pinarello zurück ist. Das ist irgendwie so richtig oldschool. Jetzt fehlt nur noch, dass Camper ihm diese alten Scheithilfe gibt.
Das sieht auch, das ne?
Ja, so gelb. Ja, schon mehr gelb.
Yeah.
Ich hätte gern das Rad mit einer alten Telekom-Lackierung. Wäre geil gewesen.
Ja. Ich wollte gerade sagen, Magenta wäre auch nicht schlecht gewesen. Ja.
Und dann hat Ole auch früher immer als einziger noch diese alten Campagnolo-Griffformen gehabt. Selbst bei den neueren Modellen haben die dann mit den noch extra gemacht, die so umso spitz sind.
Ja.
Wäre geil, wenn er das jetzt auch wieder kriegt.
Ja, was war da dran? Da war eine SRAM dran, glaube ich, ne?
Ja.
Ich glaube, eine Camper war nicht dran. Schade. Ja, ich... Ulle. Das ist auf jeden Fall eine Wundertüte.
Ich finde es geil.
Ich sag nichts dazu.
Ja.
Genau, und dann ist er eigentlich Malle 312 gefahren?
Ja.
Ja, klar.
Ja.
Okay.
Da hat ja auch José Babeluki und sowas, die sind sich in die Arme gefallen. Ich weiß nicht, ob sie auch geweint haben, aber sah so aus. Voll rührend auf jeden Fall, die Fotos, die man gesehen hat.
Wo kann man das gucken?
Instagram-Story war
das. Bilder, meine ich.
Wo sind die Bilder? Ja, einfach mal googeln. Der ist halt auch mit Siegerpose über den Zielstrich gefahren. Genau. Aber, weil wir es ja gerade mit Seite kurz hatten und es ist ja Trend, ne? Gehen wir mal rüber zum BDR. Da gab es jetzt auch eine.
Ja, wir machen ein bisschen Presseclub heute. Presseschau. Da wollte ich es eigentlich immer mal rein.
Presseschau. Ja,
da wollte ich es immer mal reinschaffen, den Presseclub. Nice, ja. Nee, habe ich irgendwo online gesehen. Radnet bringt jetzt eine App raus. Also, ich kann wirklich meine Begeisterung kaum in Worte fassen. Das ist wirklich, Radnet ist die schlechteste Internetseite der Welt für mich. Wirklich. Wirklich in 2021 immer noch nicht mobil kompatibel und komplett unübersichtlich. Es ist wirklich.
Ja, dafür kommt die App. Aber wenn die App natürlich so aufgebaut ist wie die Website, dann wird es schwierig.
Ich bin sehr gespannt, wer der Entwickler dieser App ist und. Im Endeffekt hat man jetzt, so wie ich gelesen habe, so ein bisschen Lennart Kleins Geschäftsidee aufgenommen, der immer so eine App machen wollte, wo man Vereine und Sportler verbindet, um Rennen zu veranstalten und leichter zu machen. Und ich erzähle da jetzt mal nicht mehr, als nicht, dass ich Lennart da noch irgendwelche Ideen ausplappere, aber so ein bisschen so sah es aus beim BDR. Also der Artikel auf Radnet. Habe ich dann auch gelesen. Stand eben drin, ja, heutzutage spielt sich ja alles auf dem Smartphone ab. Und man versucht jetzt da über eine App den Kontakt der Leute herzustellen. Und
das ist übrigens auch schon seit 5 Jahren so.
Ja, wahrscheinlich auch schon länger. Ja, Gott, ich bin gespannt. Also es ist auf jeden Fall definitiv eine gute Idee. Ich bin gespannt, wie man es umsetzt und ob man da wirklich schafft, irgendwas zu kreieren, was dann auch wirklich benutzt wird. Es wird auf jeden Fall keine einfache Aufgabe und die bisherigen Online-Verantwortlichen, nehmt es mir nicht übel, aber das Projekt hat jetzt unter keinem guten Stern gestanden bisher. Ich drücke die Daumen.
Warten wir es mal ab.
Radnet.de. Ja, vom innovativen WDR zu ja, Leuten, die auch versuchen, so innovativ zu sein in den USA. Ich habe es gar nicht so richtig mitbekommen, den Entstehungsprozess. Auf jeden Fall hat man dann so auf den Legion of LA Accounts und Accounts von einigen meistens US-amerikanischen Sportlern und Sportlerinnen plötzlich die Veranstaltung Lions Den Criterium gesehen, dass das jetzt stattfindet und dann fand es auch direkt statt. Muss auf jeden Fall schon ein bisschen von längerer Hand geplant gewesen sein, ich habe es nicht mitbekommen. Und das war dann einfach mal so ein Crit Race mit ein bisschen internationaler Beteiligung, auch irgendwie bei den Frauen zumindest World Tour Beteiligung. Und ja, geht mir gar nicht so sehr ums Rennen, sondern um die Veranstaltung und das sah einfach mal wieder relativ cool aus. Also so, wie man sich eigentlich gerne so ein Kriterium auch in Europa wünschen würde. Ich habe gelesen, SRAM war einer der Hauptmitveranstalter und es gab ein Preisgeld von $100,000, was zu gleichen Teilen im Männer- und Frauenfeld aufgeteilt wurde. Und ja, Justin Williams gewinnt, bei den Frauen gewinnt Olivia Ray von Rally Cycling. Und ja, keine Ahnung, was habt ihr davon mitbekommen?
Also ich habe im Vorfeld schon davon gehört, von diesem riesen Preisgeld. Aber ich hatte jetzt nicht mehr auf dem Schirm, wann genau das stattfindet. Aber ich wusste, dass Corin mitfährt und kenne auch die Strecke da in Sacramento. Ich bin damals bei der Kalifornien-Rundfahrt eine Etappe gefahren, die ging auch auf diesem Kurs zu Ende. Also man hatte erst eine Strecke vorweg und dann ist man auch noch so mehrere Runden auf dem gleichen Kurs da gefahren am Schluss. Auf jeden Fall ziemlich schneller Kurs, kannst eigentlich jede Kurve vollfahren. Ja, und ich glaube, es war auf jeden Fall war an einem Tag, ja, und das bis in den Abend rein. Von daher denke ich mal, kann da schon ganz gut was los gewesen sein.
Paul, du hast eben schon Kopf geschüttelt bei Preisgeld? Oder habe ich das falsch gesehen?
Nein, ich dachte, du sagst jetzt $100,000. Also ich dachte, du sagst $100,000 quasi für den Sieg, aber nee, es war aufgeteilt $15,000 jeweils für Siegerinnen.
Bis zu Platz 10 dann, glaube ich, ne?
Genau.
Aufgeteilt. Ja, also von SD-Works waren zwei am Start. Und Paul, du meintest, man musste irgendwie andere Trikots tragen, aber ich sehe es jetzt irgendwie nicht. Also klar,
ja, also,
die Legion-Jungs haben also irgendwie rosa Trikots an.
Ja, also wenn du dir die Bilder anschaust, wo du mehrere Teams siehst, dann wirst du sehen, dass jedes Team, also bei den Frauen weiß ich es wie gesagt nicht, ich habe nur bei den Männern so die ganzen Bilder gesehen, hat jedes einzelne Team ist quasi nicht in dem eigenen Teamtrikot gefahren, sondern in Trikots von der Veranstaltung. Die waren jetzt nicht irgendwie gebrandet mit irgendeinem Sponsor, sondern die haben die Trikots vom Veranstalter bekommen, weil die Idee von Legions ist halt, den Sport anders darzustellen, wie es halt bei Mannschaftssportarten normalerweise auch ist. Deswegen alle gleiche Trikots, eine Farbe, das ist leicht erkennbar und dazu noch hat jeder Fahrer seine eigene Rückennummer. Mhm. Ja, also ja, genau. Demzufolge konntest du halt immer die Leute dann auch direkt zuordnen. Es gab keine Startnummer, sondern halt wie beim Sechstagerennen eine Rückennummer. Und ja, das denke ich mir jetzt nicht, sondern das ist so, das war das Konzept der Veranstaltung. Deswegen war es auch schwer, so viele oder die Teams hinzubekommen und die Sponsoren der Teams davon zu überzeugen, das so mitzutragen. Ja, also bei den Männern weiß ich es nur. Und ich weiß auch deswegen, weil es gab dazu auch Interviews mit dem Head of Finance oder sowas, der auch dann jetzt gesagt hat, dass es ein mega schwer war, das auf die Beine zu stellen, weil es das Konzept halt darum ging, dass jedes Team in einer Farbe fährt mit Rückennummern.
Ja, ich sehe es jetzt. Und da sind auch eben World Tour Teams, auch einer von Quickstep, müsste dann der Garrison gewesen sein, am ja, Start. Und da sehe ich aber schon, die hatten wohl einfach aufgeklebte Nummern nochmal drauf auf dem Rücken.
Also es war zum Beispiel der amerikanische Critmeister, der ist in seinem Trinity-Trikot gefahren. Ja. Da war es jetzt nicht, aber der Großteil der Teams, alles was ich an Bildern gesehen habe, war das der Fall, dass die nicht in ihren eigenen Team-Trikots gefahren sind, sondern in Trikots vom Veranstalter. Das ist eine gute Idee, also eine gute Herangehensweise. Ja. Das ist für die ZuschauerInnen halt auf jeden Fall einfacher zu erkennen, wer da gerade vorbeifährt. Und ich finde es eigentlich ganz geil, den Ansatz. Aber ich finde auch krass, für einen Crit 100.000 Euro an Preisgeld zusammenzubekommen. Und die Veranstaltung kostet ja auch noch richtig viel Geld. Ne? Also die steht ja auch nicht so einfach. Also da ist schon richtig Geld reingeflossen in die Sache.
Das ist crazy wirklich. Ne? Man fragt sich einfach nur, wie geht das? Und kann sich es nicht vorstellen in Europa.
Ja gut, ich meine, der hat halt SRAM geht da groß rein, ne? Red Bull packt da richtig Kohle rein. Also das ist halt schon, der hat halt auch gute Sponsoren. Ne?
Ja.
Der Justin Williams, muss man sagen. Ne? Das macht er schon gut.
Ja, ich hoffe ja, dass wir bald mal mit ihm oder einem seiner Family reden können, was die da so alles am Start haben und noch vorhaben. Das mit diesem UCI-Status, das nutzen die aber nicht wirklich aus, ne? Jetzt so überseemäßig, ja, ist da nichts geplant.
Genau, die sind eine UCI-Rundfahrt gefahren, die haben jetzt aber schon den Ian Garrison auch verpflichtet für nächstes Jahr von Deceuninck. Und ich glaube, die planen auch schon mehr. Und soweit ich jetzt gelesen habe, soll es im nächsten Jahr halt auch wieder mehr UCI-Rundfahrten in den Staaten geben. Mhm. Aber ja, der im Hauptfokus ist halt immer noch Quits, ne? Und es ist halt auch geil, wie die meint halt so Garrison, ja gut, der kontrolliert halt 80% des Rennens eh alleine von vorne nächstes Jahr bei den Quits. Und dann nutzen wir ihn halt noch fürs Leadout. Und dann haben die anderen 5 Jungs, können sich halt den ganzen Tag ausruhen. Also die haben halt schon einen anderen Approach an den Radsport, als wir ihn vielleicht in Europa haben, ne?
Ja, irgendwie geil. Also gucke ich mir immer wieder ganz gern an, was die so auf die Beine stellen. Ah, ich habe noch eine Frage, bevor wir zum Gast gehen. Klingt jetzt wie gesponserte Werbung, ist es aber gar nicht. passt auch zum Thema, Rafa. Hätte eigentlich an Anfang gesollt, aber was soll's. Rafa hat jetzt irgendwie rote Winterhose, ne?
Ja.
Ich hab überlegt, die zu kaufen, dann habe ich mir so Gedanken gemacht, irgendwie cool, aber ich habe eigentlich nur so blaue Jacken, das passt überhaupt nicht. Style Guide. Ja, rot,
also an sich schon cool, aber ist echt schwer. Ist
echt super schwer zu kombinieren, also ich habe nichts Schwarzes oben.
Ja, muss zum Fahrrad passen.
Ja, vor allem, da hast du oben eine schwarze Jacke an und dein schwarzer Überschuh sieht ja auch scheiße aus. Du brauchst irgendwie schon noch eine andere Farbe, aber ich finde es cool, aber ich finde es auch schwer. Aber
mit Blau, also ich habe so dieses hellblaue Race Cape und eine Winterjacke, die ist auch ja, mehr so hell, taubengrau. Das sieht total
dämlich aus. Mit Weiß kombinieren und dann halt so ein bisschen weihnachtlich einfach.
Ja, genau so dachte ich mir das auch. Sieht dann aus wie so eine Schlafanzughose. Ja, und mit der grünen klappt es auch nicht. Also ich bin jetzt leider, glaube ich, habe ich mich von dem Plan wieder verabschiedet. Aber überzeugt mich vom Gegenteil. Mit Style-Inspo. Also festlich sieht es aus auf jeden Fall.
Es ist ja auch nicht so richtig rot, ist ja weinrot.
Ja, ja.
Okay, da bin ich dabei.
Einfach nur wegen dem Namen Wein.
Nee, trage ich sehr gerne die Farbe.
Wie würdest du es kombinieren obenrum?
Oberkörperfrei.
Oberkörperfrei, genau. Einfach Melkfett obenrum. Wenn es ein bisschen kühler ist.
Einfach so ein weißes Unterhemd Deep Winter mit Rollkragen.
Ja, aber abgeschnitten dann die Ärmel.
So eine fette Weste, so eine Daunenweste, dann passt's.
Ich guck mal, da muss doch auch eine passendes Trikot zu geben, oder?
Eine Empfehlung, nee, gibt's nicht.
Vielleicht noch nicht. Aber so komplett in Bordeaux, da bin ich dabei.
Ja, gut, okay. Lass nach Belgien fahren, oder?
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von
Koro. Besenwagenhörer und Hörerinnen wissen, ich bin der Werbebeauftragte hier, großteils zumindest. Und Werbung mache ich eigentlich immer morgens, also so kurz vor oder nach dem Frühstück. Und da ich mir nicht so viel Gedanken für kreative Spots machen will, nehme ich dich jetzt einfach mal mit durch die Koro Frühstücksabteilung. Es gibt unheimlich viel Stuff für Müslis. Es gibt so gut wie jede Nuss der Welt als Brotaufstrich. Kleiner Ausflug durch die Koro Frühstücksdrinks-Abteilung. Säfte, zum Beispiel Cranberry-Saft, Leonardo DiCaprio würde sich freuen, Kokoswasser, Shots, kein Tequila, aber Ingwer oder Kurkuma, Haferdrinks, Cold Brew und Golden Drink. Da überlasse ich jetzt dir mal rauszufinden, was das ist. Kaffee und Tee gibt es sogar nochmal in einer gesonderten Abteilung. Wenn du auf korodrogerie.de gehst, findest du außerdem die Kategorien Trockenfrüchte, Superfoods, Supplements und Snacks. Es gibt jede Frucht in getrocknet oder gefriergetrocknet. Ich weiß mittlerweile auch, was der Vorteil ist. Das erfährst du in einem der nächsten Spots. Es gibt Riegel, Flapjacks und Proteinsnacks. Koro Drogerie ist ein Online-Portal für haltbare Lebensmittel und reduziert so Lieferwege. Durch die großen Verpackungen wird Müll eingespart und die Preise werden fair für Verbraucher und Produzent. Jedes Produkt ist transparent, also schau dir Herkunft und Preiszusammensetzung an. Und wenn du Unverträglichkeiten hast, kannst du die Produkte danach filtern. Mit dem Code Besenwagen kriegst du jetzt auch 5% auf alle Produkte bei korodrogerie.de, also Snack up. Jo, Besenwagen tatsächlich nach Belgien gefahren. Wir mussten es nicht ganz so richtig, aber wir sind rausgekommen in Raren und bekommen das gleich nochmal erklärt, wo genau das eigentlich ist. Wir sind bei Laurenz Rex. Und wer sich jetzt fragt, hä, wer ist das? Ich denke, vielleicht wird man das, wenn man es jetzt noch nicht weiß, in Zukunft doch mal wissen als Radsportfan. Wir treffen einen Profi vom belgischen PKT-Team, also zweite Kategorie Bingo, hat noch ein bisschen längeren Namen, kannst du uns gleich erklären. Hallo Laurenz.
Hallo.
Hi. Ja, das Thema ploppt im Besenwagen immer mal wieder auf und wir sind froh, beziehungsweise haben uns das unter der Woche schon alle überlegt, endlich mal mit jemandem aus so einem Team zu sprechen und vielleicht auch so aus der belgischen Nachwuchsschiene. Laurenz, du bist 21 Jahre alt jetzt, ne?
Richtig, dieses Jahr, also genau. Ende des Jahres 22 dann noch.
Ich habe gerade schon überlegt, ob du vielleicht unser jüngster Gast jemals bist hier. Aber vielleicht fällt einem Hörer noch ein, ob schon mal jemand da war, der jünger war. Aber ja, mal gucken, was wir heute so für Einblicke bekommen. Ich habe schon gesagt, so mit Alex Kirsch in der Folge kam es so auf belgische zweite Kategorie Teams die Sprache und er meinte dann so, oh, das sind eigentlich alles Teams, in denen willst du eigentlich, dein Ziel ist nicht mehr da zu fahren. Und ich bin gespannt, was du jetzt so alles erzählst. Aber vorher erzähl uns, wo du bist, wie du da hingekommen bist, warum du, Andi meinte, eigentlich Deutsche, aber eigentlich Belgier bist. Und ja, klär uns mal ein bisschen auf über die Grundlage.
Ja, genau. Also eigentlich bin ich Deutscher seit ungefähr... Boah, lass mich nicht lügen, 10 Jahren ungefähr Belgier. Meine beiden Eltern kommen aus Deutschland auch, in der Nähe von Düsseldorf.
Geboren. Jetzt, warte mal ganz kurz, hast du aber nur einen Pass?
Ich habe jetzt bald zwei. Ich habe jetzt den Deutschen wieder angefragt. Und wie man ja die deutsche Bürokratie so kennt, hat das dann auch 3 Monate gedauert, ehe ich einen Termin bekommen habe, um den abzuholen. Ja, aber ich bin gebürtig aus Marburg, weil meine beiden Eltern da gearbeitet bzw. noch studiert haben. Und ja, dann bin ich, seitdem ich denken kann, hier hingekommen, in die Nähe von Raren, weil mein Vater damals eine Arbeit gefunden hat, beziehungsweise einen Job hier über der Grenze in Aachen. Und meine Eltern fanden das hier ganz toll. Dann sind wir hier hingekommen und hier geblieben. Und, seitdem bin ich hier, fühle mich aber eigentlich auch eher belgisch als deutsch, muss ich da ganz ehrlich zugeben. Ja, weil meine einzige Verbindung zu Deutschland sind halt meine Großeltern. Und noch 2, 3 Freunde aus der Uni, aber mehr ist da nicht. Ich bin da nicht groß geworden, ich bin da nicht zur Schule gegangen. Ich studiere da jetzt nur momentan.
Okay, aber du sprichst Deutsch auch mit deinen Eltern?
Genau, ich spreche Deutsch mit meinen Eltern, nur Deutsch, mit meinen Freunden nur Deutsch, weil hier in Belgien, das ist so eine, ja, das ist eigentlich gar nichts, viele wissen das gar nicht. Es gibt ja in Belgien, gibt es ja quasi 3 Sprachen. Es gibt Deutsch, Flämisch, das ist eine abgewandelte Version von Niederländisch, und es gibt Französisch. Und die Ecke, aus der ich herkomme, das nennt sich die deutschsprachige Gemeinschaft. Das ist nicht viel, das ist so eine ganz kleine Ecke mit Olpen, St. Fitz, die geht eher mehr in die Eifel rein. 5 Kilometer von hier hört das auch schon wieder auf und da sprechen wir in der Tat alle Deutsch, ja.
Spannend. Besenwagen mal wieder neue Einblicke hier für mich. Andi, du weißt das bestimmt.
Ja, mir war das dann schon bewusst. Ich hatte damals mal in der U19-Klasse tatsächlich auch einen Teamkollegen, die haben auch auf der belgischen Seite gewohnt, da ganz noch ein bisschen noch näher bei Aachen als du jetzt. Und daher hatte ich da schon mal so einen Einblick in die Geschichte. Und wenn man jetzt hier so im Großraum Köln so durch die Jugendklassen ging, hatte man auch immer mal wieder so aus der Region den einen oder anderen Fahrer, der mal so beim Rundstreckenrennen am Start stand, dann irgendwie im belgischen Trikot da und hast dich dann gewundert, dass er Deutsch sprach. Von daher waren immer mal wieder so Fahrer, die man so im Laufe der Karriere getroffen hat, die aus dem Bereich da kommen. Und ich glaube, es gab auch mal wirklich so eine deutsche Gemeinschaft von Profis tatsächlich, von deutschen Radprofis, die dann auch so in die Gegend gezogen sind. Also in Kelmis, glaube ich, haben mal gewohnt Paul Martens, Robert Wagner, ich weiß nicht, also ich glaube, die haben alle da in der Ecke gewohnt.
Ne? Simon Geschke auch noch,
ja. Ja, genau. Von NetApp war das Teamhaus damals auch und von Bora. Also als ich zum Team gekommen bin, habe ich da auch noch Zeit verbracht in Kelmis, ja.
Ja, bei Kelmis ist ja schon eher so, ist schon fast französischsprachig, also das ist ja eigentlich ganz nah an der Grenze als Aachen, noch näher als ich, aber da wird Französisch gesprochen, hauptsächlich.
Crazy. Ja, ansonsten kenne ich die Gegend halt nur von Ausflügen in die Eifel. Ja.
Wobei hier die Eifel zum Trainieren, die ist nicht schön. Ich muss echt sagen, die deutsche Eifel, die ist schon schöner. Also ich würde immer abraten, die Ardennen, da musst du nicht hin als Fahrradfahrer, nicht als Tourist.
Ja, aber okay. Da freut sich der Andi jetzt gerade richtig, was du gesagt hast. Er hat direkt ins Herz geschlossen. Jetzt richtig, Andi ist Eifel verliebt.
Ich muss zugeben,
Eifel Ultra.
Ich muss zugeben, Region Ruhrsee, nichts Schöneres. Im Winter, wenn es trocken ist, es darf nur nicht regnen, es gibt nichts Schöneres zum Trainieren.
Also fährst du auch dann eher in die Richtung?
Richtig. Ich habe jetzt, ich bin jetzt mal vor 2 Jahren, bin ich mal einfach kopflos losgefahren Richtung Deutschland und habe das dann mal alles kennengelernt. Und ich muss sagen, im Vergleich zu den belgischen Ardennen, die Straßen, die Autofahrer, die Landschaft, ist einfach alles viel schöner. Es ist viel, viel schöner als die belgischen Ardennen. Vor allem, wenn man sich dann auch überlegt, jetzt nicht als Profi, aber wenn man jetzt als Tourist unterwegs ist, die meisten Straßen, da sind ja sogar am Wochenende für Motorradfahrer und so guten Freunde, die Straßenraudis sind ja dann auch gesperrt. Das heißt, da kannst du dann seelenruhig auf der Mitte auf der Straße fahren, ohne Probleme, ohne Stress.
Ja. Hast du denn schon mal versucht, den Komm beim Haus Kermeter zu fahren? Das ist so ein ganz bekannter Komm auf der deutschen Seite der Eifel, ist bei Heimbach.
Naja, also ich muss zugeben, so Koms und so, ich bin eigentlich immer so ein Gegner von Strava gewesen, weil ich hasse so diesen Vergleich mit anderen und ich hasse diesen, ich fahre so viel, ich schaffe das. Ich bin jemand, ich habe daran Spaß, ich möchte Spaß haben beim Fahren und möchte mich nicht vergleichen. Es ist mir egal, ob du eine Minute schneller bist oder ich oder nicht. Meistens ist das Training, also es ist Training für mich und da kann ich auch gar nicht Koms jagen gehen. Deswegen kenne ich mich auch gar nicht mit den Koms aus, muss ich ehrlich zugeben. Und wenn ich da mal einen habe, dann schicke ich das einem Freund von mir, der wirklich dann doch intensiv hintersitzt und sich immer ausrechnet, wie viel er, was er wo irgendwo treten muss. Und dann sage ich, hier, guck mal hier, ohne nachzudenken, habe ich mir den Jungen hier geholt. Und dann beißt er sich natürlich immer in den Hintern. Aber das ist dann der einzige Spaß an Strava, den ich habe. Ich lade auch gar nicht alle Trainings hoch, muss ich zugeben.
Okay. Geil. Das ist auf jeden Fall eine sehr seltene Einstellung für einen Radrennenfahrer und sympathisch. Es hat jetzt wahrscheinlich immer noch nicht jeder verstanden oder hat so eine Einschätzung, was du auf dem Rad so leisten kannst. Wird aber dann relativ klar, wenn man sagt, dieses Jahr bei Paris-Roubaix bist du 21. geworden in einer relativ gut besetzten Gruppe und deswegen denke ich auch, wird man deinen Namen noch öfter hören. Erzähl doch mal so ein bisschen du bist jetzt im ersten Jahr im Profiteam quasi von Bingoal, was vorher im Development-Team. Und erzähl doch gerade mal, wie du deinen eigenen Stand deiner Karriere siehst. Wo siehst du dich gerade, wo willst du hin? Du hast jetzt deine erste richtig große Saison hinter dir. Du bist fast, ich weiß nicht, 50 oder ein bisschen mehr als 50 Renntage, fast 10.000 Kilometer Rennen gefahren dieses Jahr. Jetzt hast du, glaube ich, als einziger von uns mal die Einschätzung, was wird das?
Ja, ich hoffe, was Gutes. Also, ja, aber ich denke, da bin ich nicht der Einzige, der so darüber nachdenkt, beziehungsweise nicht der einzige Profi, der sagt, ich hoffe, das wird irgendwann was Gutes. Sicherlich gehört da viel mehr zu als die mentale Einstellung, aber das ist natürlich der Punkt eins. Und ja, ich möchte auf jeden Fall irgendwann dann mal doch vorne mitfahren können bei den ganzen anderen Rennen, zum Beispiel eine Flandern-Rundfahrt oder Gent-Wevelgem. Da war ich dieses Jahr zum Beispiel schon in der Ausreißergruppe, aber dann ist mir der Motor ausgegangen nach dem, ich glaube, ersten oder zweiten Mal Camel, also nach 205 Kilometer oder so war es dann vorbei für mich. Aber ich möchte auf jeden Fall dann doch noch ein bisschen bekannter werden, ein bisschen größer werden und dann doch auch, dass mein Name dann noch öfter aufploppt im Fernsehen, weil ich habe einfach Spaß am Radfahren und ich möchte das so weitermachen und dementsprechend werde ich alles dafür tun und hoffe dann, dass eines Tages ich halt dann auch vorne mitfahren kann, öfter, nicht nur punktuell an speziellen Rennen in der Saison.
Du warst auch noch bei einem Rennen, was jetzt vielleicht auch nicht so viele Zuhörer kennen, beim Drövenkurs in Overeisse, warst du Achter.
Ja.
Vor Philipp Gilbert, Marc Hirschi. Und wer das Rennen doch kennen sollte, der weiß, dass es auf jeden Fall eins der schwersten Eintagesrennen, glaube ich, in Belgien ist.
Oh ja,
das ist von den kleineren Rennen in Belgien. Also es ist ein 1.1er Rennen. Remco Evenepoel gewinnt da dieses Jahr. Da warst du auch in ganz guter Gesellschaft, sage ich mal, ne? von den Namen.
Ja,
und für mich jetzt schon fast das bessere Ergebnis jetzt im Vergleich zu Roubaix sogar.
Ja,
also gerade für einen Fahrer mit deiner Statur, ich habe gesehen, 1,93, 82 Kilo,
ja.
Optimale Maße, würde ich sagen.
Passt, also die Mauer-Tour-Etappe gewinne ich auch, gar kein Problem. Nee, diese Treuhandkurs in Overeis und Paris-Roubaix, das sind schon so zwei Schmuckstücke von der Saison jetzt. Ich muss sagen, das Lustige ist an dem Treuhandkurs, ich sollte den eigentlich gar nicht fahren. Und dann hat ein Fahrer bei uns aus dem Team, ist halt relativ schwer gestürzt in der Tour de Limousin in Frankreich. Und dann schrieb mir der Teammanager, schrieb mir, also grundsätzlich ist es so, wenn dir der Teammanager schreibt als Fahrer, dann denkst du immer erstmal, oh, was ist denn jetzt hier los, was ist denn jetzt passiert? Und dann schrieb er mir und hat gesagt, hör mal, pass mal auf, willst du nicht das Rennen fahren? Hier der Tom Paco, der ist verletzt und ich glaube, du kannst das. Ich so, ja, würde ich super gerne, weil das war so eine Periode, da bin ich relativ viele Rennen gefahren und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch eigentlich gar nicht so viel Lust zu trainieren, sondern eher Rennen zu fahren, weil du bist irgendwann, also das habe ich jetzt in der ersten Saison so wirklich gesehen, du bist irgendwann einfach nur in dem Mut, du fährst alle 3-4 Tage Rennen und dann trainierst du ein bisschen, aber der Schwerpunkt ist auf Rennen fahren und das war für mich perfekt, vor allem weil so ein Rennen auch immer besseres Training ist. Und in der nächsten Nachricht kam dann, ja, ich möchte, dass du Leader bist, ich möchte das alles für dich fahren, du schaffst das. Ich dachte mir so, oh ja, Drömkurs. 2018 bin ich das, glaube ich, das erste Mal gefahren. Endete dann nach, ich glaube, 80 Kilometern im DNF. Das flog dann in meinen Augen vorbei. Ich so, jetzt will er, dass ich Leader bin. Also, keine Ahnung, das kann ja irgendwie nicht sein. Ich war auch schon ein bisschen stolz, dass ich dann Leader sein durfte endlich mal, vor allem nachdem ich halt relativ viel auch immer fürs Team gearbeitet habe. Und dann sagte der so, du kannst das, das ist genau das, was du kannst. Und dann im Rennverlauf war es dann so, dass ich dann auch wirklich die Kontrolle hatte. Ich durfte dann auch sagen, was das Team machen soll. Und die haben mich echt gut beschützt und abgesetzt. Ich war einmal sogar in der guten Gruppe mit dem Askren und Remco. Und ich glaube, Christoph Laporte war dabei. Und da bin ich dann aber dann doch fliegen gegangen. Habe mich aber dann doch zurückkämpfen können. Und im letzten Berg, den Moskestrat, habe ich es dann doch überlebt und konnte dann auch noch auf meinen Sprint rechnen. Ich war schon relativ echt zufrieden und stolz vor allem bei dem Fahrerfeld. Ich glaube, Alaphilippe war noch vorne mit dabei und Gilbert, Marc Hirschi, Evenepoel gewinnt das Ding monströs, ich glaube mit einer Minute Vorsprung und anderthalb Minuten Vorsprung. Aber das ist so ein Rennen, was dieses Jahr, ja, wie du schon sagtest, das kennen nicht viele Leute. Aber dieses Jahr war das auf der Weltmeisterschaft, also auf dem Parcours von der Weltmeisterschaft. Und deswegen waren dann dieses Jahr doch noch mehr Leute am Start, als sonst immer da waren. Ja,
man schmunzelt beim Zuhören. Klingt gut. Ich darf dann jetzt auch annehmen, dass du in Belgien das Radfahren begonnen hast.
Richtig, das ist jetzt noch eine ganz andere Geschichte. Ich war irgendwie 8 Jahre alt oder so. Ich denke, es muss vor 13 Jahren gewesen sein, 8 oder 9 Jahre alt war ich. Und ich war Handballspieler. Mein Vater hat Handball gespielt, mein Opa damals auch. Und ich war Handballspieler und ich wollte nichts anderes. Und dann hat sich der Verein aufgelöst. Und ich hatte dann doch keine Lust mehr, in einen anderen Verein zu wechseln. Und dann hat meine Mama mir irgendwann halt mal vorgeschlagen, so, ja, fahr doch mal Fahrrad.
Das macht hier in Belgien ja jeder.
Nee, so nicht, aber so, das ist doch vielleicht cool. Vor allem, weil ich musste ausgelastet sein, sonst habe ich hier die Bude auf den Kopf gestellt. Also ich habe ja noch 2 kleine Brüder und mit denen dann haben wir hier die Bude auf den Kopf gestellt, wenn ich nicht ausgelastet war. Kennt, glaube ich, jeder, der Geschwister hat. Und dann habe ich halt angefangen und nach Erzählungen, das erste Training, bin ich alle 100 Meter dann vom Rad runtergefallen, weil ich irgendwie überhaupt nicht Rad fahren konnte, beziehungsweise nicht Mountainbiken konnte. Das hat mit dem Mountainbike angefangen. Und 13 Jahre später stehe ich hier, habe dann 2017, glaube ich, auf die Straße geswitcht, weil mir Mountainbiken einfach keinen Spaß mehr gemacht hat. Ich war in der Nationalmannschaft, ich war in der Jugend 3-mal belgischer Meister, aber ich hatte einfach gar keinen Spaß beim Mountainbiken. Ja, dann habe ich auf Straßenfahren geswitcht und jetzt bin ich hier. Jetzt stehe ich hier und jetzt will ich meinen Traum einfach irgendwann mal in der World Tour zu landen, verwirklichen und irgendwann mal vielleicht auch ein Rennen zu gewinnen, ein großes Rennen. Also es ist ein Ablauf von vielen Dingen gewesen, die aber wahrscheinlich so passieren mussten und die auch so passiert sind. Und jetzt kann ich glücklich sagen, ich bin Profi und ich kann jetzt Leuten erzählen von dem, was ich erlebt habe.
Was kann man am Mountainbike-Fahren so nicht mögen, dass man da keinen Bock mehr drauf hat, wenn man schon so gut ist?
Ja, also ich bin dann, das war dann irgendwie zu 15 Jahren, 15, 16, da habe ich dann so meinen zweiten Wachstumsschub bekommen. Ich habe in einem Winter, musste ich dann Fitnesstraining machen und dann habe ich 7 Kilo zugenommen, Muskeln, wirklich waren Muskeln. Ich bin einfach groß geworden, ich bin noch 5 Zentimeter gewachsen und dann hat mir einfach im Wettkampf diese ganzen Rhythmuswechsel, die haben mir einfach nicht gut getan, das kann ich nicht. Ich bin vielleicht ein Dieselmotor, der ein bisschen Explosivität hat, aber wirklich Mountainbiken, Cross-Country, das ist nichts mehr für mich. Vielleicht fahre ich nochmal irgendwann einen Marathon. Ich gehe gerne mit meinem kleinen Bruder trainieren, Mountainbiken. Der fährt relativ gut Mountainbike, aber so ein Rennen oder ein Wettkampf, da hatte ich einfach keinen Spaß mehr. Ich brauche die Länge, ich brauche dieses konstante Hohe, aber nicht diese ganzen Vollgasbremsen.
Okay, wie geht das dann da jetzt weiter? Und das ist, was uns ja jetzt irgendwie oder zumindest mich besonders interessiert. Wir wissen alle hier aus der Besenwagen-Crew, wie das so in Deutschland normalerweise läuft. Es gibt Ausreißer aus der Regel, aber in Deutschland ist doch so ein Weg zum Profi ganz oft meistens über Landeskader, Nationalkader. Und dann, wer es dann irgendwie in U23-Kader geschafft hat, der hat dann schon mal relativ gute Chancen, so ungefähr. In Belgien stelle ich mir vor, dass es schon mal viel mehr Leute gibt, viel mehr Nachwuchs, der auch Profi werden will, oder stelle ich mir das falsch vor? Wie läuft das da ab?
Also ich kenne mich jetzt mit dem deutschen Radsport nicht wirklich aus. Aber demzufolge, was ich ungefähr weiß, ist, dass es auf jeden Fall schon mal viel, viel weniger deutsche Radteams gibt als belgische, vor allem im Jugendbereich. Mhm. Hier fangen die Jungs an mit 7 Jahren, um Industriegebiet zu prügeln und dann irgendwie 6 Kilometer Straßenrennen zu fahren. Es fängt ganz, ganz jung an, mit kleinen Schritten dann nach oben. U23-Teams gibt es dann auch zum Umfallen. Es ist eigentlich so, dass der beste Weg zu so einem Profi-Team ist, beziehungsweise wie du es machst, ist gar nicht über einen Kader. In Belgien, nach dem, was ich weiß, haben die jetzt immer versucht, einen festen Kader zu bauen, der dann so bleibt und den sie dann quasi mit Trainingslagern und so weiter verbessern. Aber das sind dann feste gesetzte Fahrer, die am Vorjahr am besten waren oder was weiß ich. In Belgien ist es eher so, dass du am besten in ein Conti-Team kommst, U23. Da gibt es jetzt nächstes Jahr 3 Stück. Ich glaube, das eine Team hat auch 20 oder 30 Fahrer. Wir haben 15. Das andere müsste auch nochmal so 15, 20 Fahrer haben. Also lass mal so um die 50, 60 Fahrer sein, die dann das Potenzial hätten, Profi zu werden. Und jetzt gibt es dann unser Team mit dem Nachwuchsteam und danach das Profiteam. Das ist das einzige Team, was ich weiß, in Belgien, oder? Ja, doch. Aber der Hauptweg ist dann doch über ein Conti-Team.
Naja, Lotto Soudal hat es noch, ne?
Genau, stimmt. Also zwei, sorry, tut mir leid, genau. Aber der Hauptweg, den ich weiß, ist über ein Conti-Team und nicht über irgendwie Landeskader oder was weiß ich. Aber die kommen relativ schnell auf dich zu. Vor allem, die haben ihre Augen überall, weil die in Belgien fahren ja in den ganzen Teams die Rennen. Und wenn die jemanden sehen, dann ist es auch relativ schnell, kennst du den, wer ist das, Kontakte, wir möchten den haben, der fährt gut. Und dann so läuft das eher in Belgien ab.
Aber dann ist quasi so, dass, also in Deutschland ist schon so ein bisschen auch relevant, dass du Nationalkader bist. Also ich meine, es gibt gute Conti-Teams, aber um jetzt halt auch Relevanz irgendwie zu erreichen in Ergebnissen, musst du eigentlich fast Nationalmannschaft fahren, um die größeren UCI-Rennen dann auch bestreiten zu können. Und in Belgien brauchst du das halt gar nicht, oder? Also ich meine, das ist ja, die Rennprogramme der belgischen U23-Teams manchmal sind ja besser als die der besten deutschen Conti-Teams, gefühlt. Ja, also sicherlich auch nicht mehr so. Ich meine, Lotto Kernos hat mittlerweile ein gutes Rennprogramm oder hat schon immer ein gutes Rennprogramm, aber wenn ich irgendwo unterwegs war mit den Teams, wo ich irgendwie angestellt war, da waren immer irgendwelche belgischen Teams, von denen ich noch nie gehört habe zum Teil. Ja, also das ist halt Wahnsinn.
Ja, der Hauptteil der Rennen hier in Europa belaufen sich ja auch fast in Belgien eigentlich ab. So
von ja, und Frankreich halt.
Ja, Frankreich, Belgien. Ja, also du hast schon recht. Es ist in Deutschland ist es dann wahrscheinlich über diesen Kader, aber in Belgien ist es nur über die Rennen und über die Conti-Teams. Also jetzt lustige Anekdote, der Michael Hessmann, der fährt auch bei Jumbo Development. Den habe ich kennengelernt in Frankreich, in so einem Kreis Breis hieß das, das Rennen. Und der kannte mich nicht und ich kannte ihn nicht, aber warum? Weil wir eigentlich nie dasselbe Rennen gefahren sind und er dachte eigentlich nur, dass die richtig guten belgischen Radfahrer halt alle in der Nationalmannschaft sein müssten, was aber zum Teil gar nicht stimmt. Und dann sagte er mir so, ja, wieso fährst du denn nicht Nationalmannschaft? Ich so, keine Ahnung, in Belgien ist das noch nie so gewesen, das ist auch der Hype nicht so groß, in Nationalmannschaft zu fahren, aber das, was ich dann gehört habe, ist, dass in Deutschland dann doch echt abgeht und es dann doch wirklich ganz, ganz wichtig ist, Nationalmannschaft zu fahren.
Ja gut, weil du halt auch irgendwo hier nicht so die Möglichkeiten in den kleineren Teams hast. Es gibt halt beziehungsweise weniger Plätze, weniger Teams sind es gar nicht. Aber das Land ist natürlich auch viel größer. Und ich glaube, also Andi arbeitet ja da bei Lotto Kernhaus, was dann eins der kleineren Teams ist, aber ja, die Förderung ist halt nochmal eine andere, wenn du auch Nationalmannschaft bist, ne?
Ja, also ich weiß, ich kenne mich mit den Nationalmannschaften nicht so aus. Ich denke aber mal, also ich weiß, dass man von der belgischen Nationalmannschaft, dann kriegst du halt einen Leistungstest oder zwei. Du hast dann ein extra Trainingslager. Aber jetzt so wirklich Förderung, kann ich euch nicht beantworten, weiß ich nicht. Möchte ich auch nichts Falsches sagen, war ich noch nie mit in Berührung, deswegen weiß ich da nichts. Ich weiß nur, dass es halt echt über diese Conti-Teams läuft, beziehungsweise über die Rennen, die man hier in Belgien fährt und die, wo man dann bekannter wird. Und also das Einzige, was ich dazu wirklich präzise sagen kann.
Ja. Aber was ich halt interessant finde, ist ja in Belgien wirklich, dass eigentlich jedes Kirmesrennen, also das hört sich jetzt spöttisch an, aber die heißen ja einfach so, dass ja jedes Kirmesrennen eigentlich fast einen höheren Stellenwert hat als irgendein Bundesliga-Rennen in Deutschland. Also wenn du beim Kirmesrennen in Belgien gut fährst oder gewinnst, bist du eigentlich auf der Liste von einigen Teams direkt mal. Also weil das Leistungsniveau ist halt auch ein anderes bei euch da drüben, muss man sagen. Ich meine, du kommst ja als deutscher KT-Fahrer, kommst ja zu diesen Kirmesrennen und denkst, ja, so schwer kann das nicht sein. Du kriegst halt dermaßen eins auf die Fresse von belgischen Rennfahrern, die vielleicht wirklich nur irgendwie 8 Stunden die Woche trainieren, aber die vermöbeln dich halt. Und das ist halt krass. Und das haben wir in Deutschland ja gar nicht, diese Kultur, weißt du, wo du einfach unter der Woche so ein paar von solchen Rennen vielleicht auch fahren kannst. Und das ist halt ein enormer Vorteil. Und deswegen, klar, da brauchst du die Nationalmannschaft nicht, weil im Notfall fährst du ein paar von den Kirmesrennen gut. Und das könnte eventuell schon reichen, damit Teams auf dich aufmerksam werden. Ja, und dann machst du den Schritt. Ich meine, wir Cycling News und Radsportmedien berichten über Kirmesrennergebnisse, ne? Ja. Also das,
ich kann das dir, ist,
das sind halt keine UCI-Rennen, ne? Das sind halt wirklich einfach Kirmesrennen, aber die haben da halt eine Relevanz. Ne?
Ich kann dir sagen, dass jedes Kirmesrennen, was du in Belgien findest, ist schwerer als jedes Punkt-1-Rennen. Also das ist wirklich, das ist 3 Stunden, so viel hinaus zur Kurzgrenze. Du fährst am absoluten Limit, nach jeder Kurve ist Vollsprint. Die besten Wattwerte trittst du auf dem Kirmesrennen, das ist nicht normal. Und dann kommst du auf dem großen Rennen an, auf dem Punkt 1 und denkst du so, hä, wieso fahren die so langsam? So, das ist nicht normal, das ist furchtbar, furchtbar. Deswegen habe ich das auch immer gemieden. Ich bin nie auf so ein Kirmesrennen gewollt gegangen. Ich bin immer nur, wenn ich verpflichtet war, bin ich da aufgetaucht.
Aber ich finde es, also ich bin damals ja auch durch diese Kirmesrennschule, wenn man so nennen will, gegangen. Also bin auch ewig viel davon im Jahr gefahren. Und ich finde, das war bei mir elementar, um irgendwie Profi zu werden. Und ich würde auch immer noch sagen, dass es eigentlich auch für deutsche Rennfahrer extrem wichtig ist, dass sie das ein paar Mal in ihrer Nachwuchszeit machen. Weil das gibt ja eine Härte, es gibt ja kein deutsches Radrennen. Also,
naja, ja, also, ja, nee, das stimmt.
Also das ist halt so, auch diese, ja, ihr wachst halt mit der Muttermilch auf, wie man auf der Windkante fährt, wie man irgendwo eine Kurve fährt.
Ja.
Also so die Basics, um überhaupt erstmal schnell Radrennen zu fahren. Ne? Und das fehlt halt manchmal bei uns. So.
Ja, ich weiß vom Kumpel von mir, der ist auch ein paar Kirmesrennen in Deutschland gefahren, der meinte, da geht es auch ab, aber im Vergleich zu Belgischen zum Teil dann ist das dann doch ein Unterschied. Vor allem das Geile ist ja, in Belgien ist ja so, die Kirmesrennen, das heißt ja Kirmesrennen, weil die Rennen finden eigentlich immer zum gleichen Zeitpunkt statt, wie die Kirmes in dem Dorf, wo das Rennen ist. So, also das Stadtfest. Das heißt, du hast wirklich zum Teil 1.000 bis 5.000 Leute, die da stehen am Straßenrand, rumbrüllen und du fährst da Rennen mitten durch. Die Atmosphäre, die da ist, das ist einfach geil. Ich glaube, das muss man echt mal gemacht haben oder mal gesehen haben. Ich würde auch liebend gerne mal als Zuschauer irgendwann hingehen, einfach mich da in die Menschenmasse stellen und mir das Rennen angucken, wie die Jungs da gerade komplett am Limit fahren. Das ist für beide Seiten cool.
Ja, man muss ja auch dazu sagen, nochmal zur Erklärung für jetzt vielleicht einen deutschen Zuhörer, es sind ja auch World-Tour-Fahrer dann am Start. Also.
Ja, genau, die sind halt mega gut besetzt.
Ja,
genau.
Ja, das ist, es gibt Kirmesrennen und es gibt Kirmesrennen. Also es gibt Kirmesrennen und Profi-Kirmesrennen.
Ja, Pro-Kirmes, genau. Profi,
ja, das ist zum Beispiel Güllegem-Kuchse oder Rüderworde oder was weiß ich. Und da kommen zum Teil dann auch, dann stehst du am Start, denkst dir nichts Böses und da kommen auf einmal 10 Kampfmaschinen von Quicksilver am Start. Und du denkst jetzt, okay, eigentlich gehe ich jetzt lieber wieder in den Bus und möchte eigentlich gar nicht fahren. wenn du die Jungs da siehst, da weißt du schon, dass es wehtun wird. Aber es ist zum Teil auch echt lustig und man lernt Leute kennen und die Leute, die feiern das absolut, die finden das so geil. Und dann macht es natürlich auch Spaß, wenn du dann, ich glaube, Isegem-Kuchsa heißt das, da waren... das ist so ein Dorf, der Parcours ist 5 Kilometer lang und zum Höchstpunkt waren da, glaube ich, 16.000 Zuschauer oder so, die am Straßenrand standen. Das ist einfach Volksfest, das ist nicht normal.
Das ist auch nochmal so ein bisschen der Unterschied vom Kirmeskurs zum Rundstreckenrennen in Deutschland ist halt auch, die sind meistens länger, die Runden sind einfach viel länger und in Deutschland hast du halt oft so eine Rundenlänge von um 1 Kilometer. Also es ist eine ganz andere Art, auch Rennen zu fahren. Wenn du da halt in Belgien so große Runden hast mit der Besetzung, ist natürlich dann so der Speed oder die Power, die man am Stück leisten muss, einfach höher. So als in Deutschland, da ist halt viel mehr Kurvenfahren und so weiter antreten. Ja. Ist einfach eine komplett andere Art von Rundstreckenrennen, sagen wir mal, so im Oberbegriff.
Sind das nicht so dann Kriterien? Eher sogar Spaß ja. Schon? Hm. Ja. So genau. Rund um den Aachener Dom gibt es doch, glaube ich, und rund um Köln oder irgendwie sowas. Gibt es da nicht irgendwie
so? Rund um Köln, ja, das ist auch ein bekanntes Kriterium hier in Deutschland. ist eines der letzten Profirennen, aber in Aachen selbst gibt es ein traditionsreiches Rundstreckenrennen auf Kopfsteinpflaster rund um den Aachener Dom. Ne?
Ja, da kann ich mich auch dran erinnern. Da wurde ich mal gefragt, mitzumachen, habe ich gesagt, besten Dank, nein. Das tue ich mir nicht an.
Ein gutes Rennen. Gutes
ja, Rennen. Als Zuschauer bestimmt.
Ja, letzte Frage dazu, beziehungsweise nicht ganz dazu, ist nochmal zurückgehakt. Was mich interessieren würde, ist, wie groß die Nachwuchsfelder so in Belgien sind. Wenn du jetzt, du bist dann eingestiegen U17?
Ja, also ich bin U17 wirklich das erste Mal, pass mal auf. U19 war meine erste Saison wirklich voll auf der Straße. Okay. Ich habe vorher immer beides gleichzeitig gemacht, aber U19 war wirklich meine erste Saison auf der Straße. Und zu der Größe, es gab jetzt sogar irgendwann gab es ja diese Regelung von der UCI, dass das Fahrerfeld begrenzt sein muss. Mhm. Und ich glaube, das ist bei der U17 oder U19 maximal 150 Fahrer und das ist immer ausgelastet.
Geil.
Also da ist schon echt viel los. Das ist echt viel los. In den Kirmesrennen ab und zu ja, ab und zu nein. Aber vor 3 Jahren war es so, dass du dich vorher zu den Kirmesrennen vorher im Internet einschreiben musstest, weil zum Teil sich 300 Leute dafür einschreiben wollten und die quasi dann immer so voll besetzt waren. Also es ist schon echt immer extrem viel los. Ist ja auch, Belgien ist ja nicht groß, ne? Belgien ist ja echt nicht groß im Vergleich zu Deutschland. Und dann fährst du, also die Jungs, die fahren dann auch gerne 200 Kilometer für so ein Kirmesrennen. Es ist dann einfach ein Tagesausflug. Und deswegen ist die Besetzung eigentlich schon ziemlich groß, meine ich. Also glaube ich zumindest.
Gut, dann ja, beschreib mal deinen kurzen Weg. So lang war er ja dann nicht ins Development-Team von Bingoal, ne? Eigentlich bist du ja fast direkt da gelandet dann.
Ja, also ich bin U19, mein erstes Jahr bin ich, fangen wir mal mit den relevanten Kategorien an, mit U16, glaube ich, ne? Oder ne, U17 ist das, genau. Da habe ich dann ein paar Rennen gemacht, aber nur die Rennen, die ich konnte, beziehungsweise nur die großen, auch alle Kirmesrennen immer schön gemieden. Dann bin ich so Nachwuchsrennen gefahren, die Obeltimis der Stavelo war das, glaube ich. Nee, das nicht mehr.
Das ist schon Junioren, ne?
Ja, das ist Junioren, genau. Nee, ich bin Hamburg Cycle Classics gefahren. Ich glaube, das waren 2 oder 3 Tage. Solche Rennen und dann Pflastersteinrennen in Belgien. Aber nie wirklich, ich bin vielleicht 5 bis 10 Straßenrennen im Jahr gefahren. Und U17 fing das dann wirklich an, dass ich im zweiten Jahr U17 dann doch schon relativ viele Straßenrennen gemacht habe. Und da war halt die Frage, ja, nächstes Jahr möchte ich Straße fahren, was mache ich? Und dann habe ich halt mit meinen Resultaten, die ich dann hatte, ich muss sagen, ich war Taktik, weil ich schlecht. Ich war im Mountainbike, ich bin an den Start gegangen, habe gedacht, der Stärkste gewinnt. Habe dann in der ersten Stunde alles gegeben und habe dann immer Rechnung bezahlt. Weißt, ich hatte überhaupt keine Ahnung von Rennradfahren, beziehungsweise vom Rennenfahren auf dem Rennrad. Und das hat sich dann alles gelegt, aber dementsprechend war ich auch niemandem aufgefallen. Und mein erstes Jahr U23 bin ich dann in so einem kleineren Team noch gefahren, die aber doch dann ein schickes Rennprogramm hatten. Und da bin ich dann dem Bingoal-Team aufgefallen quasi. Und die sind auf mich zugekommen und haben gesagt, pass mal auf, wir wollen dich haben. Wir wollen, dass du für dich fährst. Und ich natürlich, ja geil, unbedingt, ich möchte für euch fahren. Und im ersten Jahr war es dann okay. Dann habe ich, glaube ich, ein Rennen gewonnen. Im zweiten Jahr war es dann auch okay. Das war dann mein drittes Jahr U23, da habe ich auch ein Rennen gewonnen und bin dann öfter vorne mitgefahren. Und dann fing das, in dem Jahr fing ja dann alles mit Corona an. Und dann haben wir relativ viel zusammen trainiert vom Team her. Ich bin immer so Trainingsrennen gemacht und so weiter und so fort. Und da war dann schon klar, dass ich es wurde sichtbar, dass ich meinen Platz bei den Profis hatte. Und ja, dann haben sie mich unterschreiben lassen und seitdem bin ich da. Dieses Jahr bin ich dann meine erste Profisaison gefahren beim Team. Und ja, heute übrigens wieder angefangen zu trainieren. Perfekt. Ich habe mein Rad fertig machen wollen. Ich mal das Ventil abgebrochen beim Reifen aufpumpen. So, und nachdem ich das repariert hatte, habe ich die Garagentür aufgemacht und es hat in Strömen geregnet. Da hatte ich schon wieder direkt Lust. Ja, und dann bin ich 2 Stunden im Regen gefahren. Aber ja, die Vorbereitung läuft für nächstes Jahr und ich hoffe, dass das dann nächstes Jahr noch ein stabileres Jahr wird als dieses Jahr.
Jetzt hätte ich immer eine Frage, wie das bei deinem Team jetzt so abläuft. Hast du einen eigenen Trainer? Ist das ein Trainer vom Team aus? Wie seid ihr da aufgestellt?
Also das Team hat einen Trainer, der quasi alles prüft oder auch die Leute trainiert. Ich habe seit 4, 5 Jahren meinen Trainer, mit dem ich zusammenarbeite. Der kennt mich besser als ich mich selber, also meinen Körper. Ich vertraue dem blind. Und die Zusammenarbeit mit dem ist einfach mega gut. Vor allem, ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch. Nachdem ich reingefahren bin, sage ich ihm sofort, passt mal auf. Es kann nicht sein, dass ich da mehr schnaufen muss als der und dass ich da schwerer habe als der und ich will sowieso noch mehr Watt da und da treten können. Also ich weiß, ich sage immer sofort, was fehlt, was ich machen muss. Dem Team gefällt das so lala, weil die da schon gerne mehr Kontrolle drüber hätten, aber solange es möglich ist, möchte ich dann doch mit denen zusammenarbeiten.
So Richtung Team auf jeden Fall jetzt mal noch ein paar Fragen mehr. Mal sehen, wie viel du davon beantworten kannst oder willst. Keine Ahnung, es erweckt auf jeden Fall zumindest so auch dieses Interview mit Alex Kirsch. Das hat auf jeden Fall keinen so richtig guten Eindruck erweckt auf diese belgischen zweite Kategorie Teams. Und mich interessiert einfach, ob es wirklich so ist oder wie viel davon man dann glauben kann, wie es für dich als Fahrer ist, wie so die Hackordnung in dem Team ist, wie die untereinander ist. Ich meine, ihr bekommt dann Wildcards für die richtig großen Rennen auch, beziehungsweise Einladungen. Dann will ja natürlich jeder fahren. Und die Mannschaft ist relativ groß. Und ich weiß nicht, ich kenne so von deutschen KT-Rennfahrern den Ausspruch, wenn wir irgendwo im Ausland Rennen fahren oder größere Rennen fahren, der größte Gegner ist die andere deutsche KT-Mannschaft. Ist das dann, also kann ich mir bei euch dann auch so vorstellen, ne? Also.
Ja, man muss mal anfangen. Also die zweiten Kategorie-Teams in Belgien sind auf keinen Fall schlecht. Zweite Kategorie bedeutet im Radsport weniger Budget. Das Team hat viel weniger Budget, viel weniger Möglichkeiten. Dadurch sind auch weniger Fahrer jetzt bei uns. In unserem Fall sind 20 Fahrer. Man kann bis zu 30 oder 32 gehen. So, mit weniger Budget sind automatisch weniger Sponsoren da. Das heißt, der Teammanager ist automatisch mehr verpflichtet, Geld zu sparen und ist öfter unter Druck von den Teamsponsoren. Weil wenn er einen verliert, dann kann das Team vielleicht nicht mehr fortgeführt werden im nächsten Jahr. Dementsprechend wird dann schon öfter Druck auf die Fahrer ausgeübt. Bei unserem Team ist es jetzt so, dass wir wirklich eine kleine Familie sind, viele mit Herzblut dabei sind, also wirklich vollem Herzblut. Und dass, wenn irgendwas nicht passt oder irgendwas nicht stimmt, dass sofort darüber geredet wird und dem anderen Fahrer das ins Gesicht gesagt wird. Das heißt, da passieren nie irgendwelche militanten Dinge. Unter den Fahrern ist es so, dass wir untereinander uns echt viel versuchen zu gönnen und dass jeder Fahrer weiß, was er kann und was er möchte und dementsprechend auch weiß, welche Rennen er fahren kann und nicht. Das heißt, ich hatte dieses Jahr jetzt noch kein einziges Problem irgendwie mit, dass ich ein Rennen nicht fahren durfte oder dass ich ein Rennen fahren musste, was ich nicht wollte. Das ist so ein bisschen meine Sicht darauf. Natürlich ist es dann, schaut man öfter nach oben. Aber wie sagt man so schön, immer das, was man nicht hat, ist am schönsten. Und das, was man hat, vergisst man dann. Ich glaube, wenn man dann nach oben guckt ins Volto-Team, dieser ganze Familiencharakter, das wird vergessen und dann ist man bald in der Maschinerie gelandet, wo man einfach nur als Maschine behandelt wird. Du kriegst dein Rennprogramm am Anfang vom Jahr und zum Mullen hast du da gar nicht, weil du fährst das, du wirst dafür bezahlt. So, ich glaube, so bei diesen kleinen Teams ist dann doch ein bisschen mehr Freiheit als Fahrer. Und für mich ist das schön, vor allem schön zu lernen, weil ich kann Rennen fahren, die ich fahren möchte und ich kann lernen dadurch. Weil ich habe dem Team gesagt, schmeiß mich ins kalte Wasser, ich will lernen. Ich habe so viel gelernt wie noch nie. Ich wurde von vielen Fahrern darauf aufmerksam gemacht, wie gut ich dann doch schon meinen Job mache. Und deswegen kann ich da glauben, also ich bin nicht so ganz einverstanden mit der Meinung von Alex Kirsch. Sicherlich ist das Ziel ganz, ganz oben, aber so schlecht ist das auch nicht.
Ja klar, also du hast auf jeden Fall recht, da muss man ein bisschen die Perspektive dann sehen und was das vorhandene Budget ist. Ich finde es dann manchmal auch schwierig, aber ich glaube, ich weiß, also ich kann Alex ich verstehe seine Richtung, was er eigentlich sagen will, ja. Aber ja klar, das ist halt mit begrenztem Budget, hast du halt dementsprechend vielleicht auch Personal, was auf einer anderen Ebene arbeitet, als vielleicht bei einem großen Team. Also es sind ja so viele Dinge, ne? Wie du sagst, gerade schon, das ist Familie, Herzblut. Und da sind sicherlich dann auch Leute dabei, die es umsonst machen oder für ein Apfel und ein Ei oder einfach nur, die es einfach nur geil finden, dabei zu sein. Ja? Und dann leidet sicherlich manchmal auch das Niveau, aber wenn man jetzt so wie du damit auch gut umgehen kann und sich das Positive rauszieht, das Negative so ein bisschen zur Seite rückt, dann macht man ja auch das Beste daraus. Wenn man natürlich anfängt, über all diese Kritikpunkte eben nur nachzudenken und zu sagen, ist alles scheiße, ja, dann wird das nichts. Aber Bingo ist jetzt ja auch kein Team, wo man ewig verweilen will. Also nicht, weil es nicht gut ist, aber ist ja ein Sprungbrett. Ne?
Na klar,
also ist jetzt
genau.
Also es ist jetzt nicht wie Alpecin Phoenix, wo man sagen kann, ja gut, also ich muss jetzt nicht unbedingt World Tour fahren. Ich gehe auch gerne vom World Tour Team zu Alpecin Phoenix, weil das Rennprogramm da auch gut ist und einen guten Support hast. Aber Bingo ist ja eher noch ein Entwicklungsschritt.
Ja, auf jeden Fall. Also Ziel ist oben, aber ich bin total zufrieden mit Bingo, vor allem die Möglichkeiten, die sie mir geben. Sie geben mir alles, was sie können. Und sicherlich gab es da ab und zu auch mal Ärger und ein bisschen Stress, aber Ziel ist auf sicherlich oben. Und wie du schon sagst, das Sprungbrett hoffentlich. Ja, ich glaube, nochmal 2 Jahre würde ich nicht bleiben wollen, weil dann auch einfach irgendwann denkst du dir, jetzt bist du schon dann 24, 25 und hast es immer noch nicht geschafft nach oben. Ja, dann fangen auch bald die Selbstzweifel an, beziehungsweise hast du überhaupt noch Spaß drauf. Deswegen versuche ich dann schon alles zu geben und auch wegzuwollen. Was heißt wegzu? Ich möchte einfach nach oben. Ich meine, wenn du zweite Bundesliga spielst, dann möchtest du auch irgendwann Bundesliga spielen und möchtest einfach noch bekannter werden und noch besser spielen, noch besser gefördert werden. Das ist natürlich klar, vor allem in meinem Fall jetzt. Ich bin jetzt bald 22. Natürlich möchte ich in die World Tour.
Hat eigentlich das Cross-Team des Paul Sosen, wie heißt das? Paul
Sosen ich Bingo, weiß es gar nicht.
Sponsoren verdreht einfach nur, ne? Ihr seid der Bingo. Seid ihr Bingo? Paul Sosen seid ihr, ne?
Boah, wir haben so auf den Namen gewechselt. Ich weiß es selber nicht. Genau. Ich glaube, wir sind Bingo.
Paul Sosen WB,
genau. Ja, genau. Bingo, Paul Sosen, Wallonie Bruxelles. Und das Cross-Team ist verdreht, aber die haben nichts mit uns zu tun. Also wir sind ein eigenes Team, die haben nichts mit uns zu tun. Da hat mich mein Vater gestern auch gefragt. Aber die haben nichts mit uns zu tun.
Ja, okay. Aber Bingo ist ein Riesenunternehmen, ne?
Bingo ist ein Riesenunternehmen. Bingo ist ein Riesenunternehmen. Das ist so Sportwetten. Ja. Ja, das war geil. Ich hatte in Overreise kam der Gaviria zu mir. Und also Fernando Gaviria von UAE und fragte dann so, hey mate, what's Bingo? Und dann meinte ich so, that's sport betting. Und dann hat er quasi den Richese angeguckt, weil die beiden fahren immer zusammen und guckte ihn dann an und machte einfach nur so mit so eine italienische Handbewegung, Lotteria. Weil die wussten gar nicht, was das ist. Und dann hatten wir total Spaß. Und wir haben dann zusammen mit ihm gelacht. Und ich bin später mit ihm dann auch abgehauen. Und wir hatten echt gut mit ihm gelacht. Ich musste, das erzähle ich immer, wenn mich jemand nach Gaviria fragt oder nach Bingol. Weil das dann, es ist riesig, aber es ist halt nur belgisch, oder? Belgisch? Ich weiß es gar nicht. Ja,
ich glaube, es ist echt nur belgisch.
In Deutschland gibt es nicht, ne?
Ich glaube, in Deutschland geht das überhaupt? Da gibt es aber irgendwelche Regularien, oder? Dass du irgendwie so Sport wetten dürfen, auch irgendwie im Sport. Ist doch schwierig mit Werbung, oder?
Ja, die gibt es ja auch in der UCI, auch für Teams. Es ist auf jeden Fall, müssen die gewisse Auflagen erfüllen, dass eine Sportwettfirma da Sponsor sein darf.
Ich glaube, wir dürfen auch noch gar nicht wetten gehen
dürfen,
oder sowas.
Oder ja, ich weiß nicht, darf Bingol dann Radsportwetten anbieten?
Ja, aber wir dürfen als Fahrer bei Bingo nicht bei Bingo wetten. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall ist da irgendwie sowas. Aber.
Andi, gut, dass du nicht bei Bingo angestellt bist, ne?
Ich wette doch überhaupt nicht.
Hättest mal bei Bayern Gladbach wetten können. Ich glaube, da sind einige Leute reich geworden.
Ja, im deutschen Fußball kennst du dich aus, ne?
Ja, aber nur mit Gladbach. Also, mein Vater ist in Gladbach geboren und. Deswegen, wenn Fußball, dann Gladbach. Und das hat natürlich besonders geschmeckt, weil ich war gerade in Berlin mit ein paar Freunden und der ist wirklich total blütiger Bayern-Fan und den haben wir da so richtig schön unter die Nase gerieben. Es war richtig schön.
Dein Vater ist Bayern-Fan?
Nee, mein Vater ist Gladbach-Fan.
Er ist in Gladbach
geboren. Yeah, und in Berlin habe ich das dann einem Freund unter die Nase gerieben. So, dass Bayern dann wirklich schön die Lederhosen ausgezogen wurden.
Nächstes Thema. Ist Radsport in Belgien so wie Fußball in Deutschland? Kriegst du es mit von der Medienaufmerksamkeit?
Ja, Cyclocross, Mountainbike gar nicht. Mountainbike fast gar nicht, aber Cyclocross und Radsport allein schon wegen Gent-Wevelgem, Flandern-Rundfahrt, diese ganzen großen Rennen, das ist auf jeden Fall so wie Fußball in Deutschland. Belgischer Fußball ist echt nicht groß.
Muss man echt zugeben. Jetzt haben wir es. Du wolltest nur die Attention, deswegen kein Mountainbike mehr.
Ja, klar. Ich bin so richtig. Ich bin immer nur auf Follower und Bekanntheit aus. Ich gehe immer überall rein und sage, ja, pass auf, ich bin Radprofi.
Genau. Ja, deswegen bist du auch ein Besenwagen.
Ja. Belgien funktioniert das vielleicht.
Nee, ich hab da mit einem Kumpel von mir, der also einer meiner besten Freunde, der arbeitet bei Jumbo als Verpfleger. Und wir haben so unser Abkommen, wenn wir irgendwo mal Leute kennenlernen oder irgendwo essen gehen und die Frage ist, was wir machen, dann sind wir Maurer. Wir sind Maurer und ich bin Maurer und er ist Bauarbeiter oder was weiß ich. Und seitdem wir das haben, ist immer gesagt, weil da musst du immer drüber reden und wir haben einfach gar keine Lust und die Leute denken dann direkt, du bist irgendwas Besonderes. Mhm. Es ist einfach nur dein Beruf.
Aber nur in Belgien.
Ja.
In Deutschland, ob du dopst, musst du dann beantworten.
Ja, nee, in Deutschland fragen sie erstmal, also bist du schon mal die Tour gefahren? Ja. Wenn das nicht der Fall ist, also erstmal Dopingfrage oder Tour. Aber genau. Wenn du Tour nicht gefahren bist, bei meinem Empfinden, dann bist du eigentlich kein Profi.
Ja, wir machen das echt so, weil wir mögen es einfach nicht, dass die Leute dann denken. Also zum Teil ist es echt so, dass die Leute dann sagen, hey, pass mal auf, unser Radprofi ist ja mega geil und wie viel verdienst du, was machst du so? Und dann, das sind einfach so Themen, da will man einfach nicht drüber reden. Aber wo waren wir jetzt stehen geblieben? Da habe ich mal einen kleinen Faden verloren.
Fame.
Ja, genau.
Fame in Belgien. Ne?
Ja, also wenn wir was essen gehen, dann in Deutschland deswegen. Aber in Belgien ist es auch, also in Belgien sind wir auch Maurer. Wir sind einfach Maurer und das hat seitdem immer gezogen, weil es ist halt schon manchmal echt nervig gewesen.
Du könntest natürlich auch einfach sagen, du bist Student an der RWTH.
Ja, nee, das
RWTH
ist
Aachen.
Ja, gut,
auch kein aber Bock.
Ein bisschen,
was du ja auch bist.
Ein bisschen Spaß muss ja immer dabei sein.
Ne? Boah, und was genau studierst du da?
Ich studiere nachhaltige Energieversorgung. Das ist ein Bachelor auf Bachelor of Science. Ein bisschen abgeleitet. Also es ist ein Mix von. Es ist ein Mix von Maschinenbau, von Wirtschaft, von ursprünglich hieß das Rohstoffingenieurwesen, also wirklich so Kohleabbau und Maschinen dafür und so weiter, aber das haben wir jetzt geändert und jetzt ist das umgewandelt in nachhaltige Energieversorgung.
Also früher hat man Braunkohlebagger entworfen und jetzt macht man nachhaltige Energie.
Richtig, jetzt ist das echt schon mit Windkraftanlagen, so relativ interessant. Aber leider das Interessanteste, was ich finde, wie du sagtest, hier Braunkohlekraftwerke, das gibt es ja bald nicht mehr, leider. Deswegen habe ich ein bisschen für nichts studiert, aber solange ich was habe, ist alles gut. Es war immer wichtig für mich, den Plan B zu haben, falls ich jetzt morgen hinfall und nie wieder was fahren kann. Dass ich zumindest irgendwas habe, womit ich dann doch ein bisschen weiterkomme in meinem Leben und dann auch wenigstens auf einem Bein stehen kann.
Ja.
Ich wollte ihm jetzt schon maurerspezifische Fragen stellen.
Ja. Ich habe noch nie gemauert. Ich habe nur gezimmert, nie gemauert.
Vielleicht wird das zweites Standbein einfach. Ja. Weshalb ich auch gefragt habe, so Fußballstellenwert Deutschland, Radsport Belgien. So die Medienlandschaft für uns natürlich mega interessant. Ne? Wir Deutsche Radsport-Podcast, okay, in der Szene kennt uns mittlerweile fast jeder, aber so insgesamt ist es ja eigentlich völlig Wurst. Und in Belgien, keine Ahnung, was gibt es da so für Formate? Was kann man sich da angucken, anhören und was ist so das Beste? Bist du schon mal da interviewt worden? Haben die dich schon auf dem Schirm?
Nee, ich bin noch nie wirklich also Podcast in Belgien, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß, es gibt sowas mit Vive le Vélo. Das ist ja nach der Tour immer abends oder nach größeren Rennen abends. Dann gibt's, wird öfter verfilmt irgendein Radfahrer. Mit Thibaut Nice war das und seinem Vater. Und irgendwie so eine Doku über die gemacht. Dann gab es eine Doku über Eddy Merckx. Aber hauptsächlich ist es dann Sportza. Und viel Zeitung, sehr viel Zeitung, sehr viele Artikel, aber so Podcasts nicht, dass ich wüsste, und Fernsehsendungen gibt es dann doch ab und zu mal welche, so Jubiläum von der Runde von Flandern oder einen Tag verfolgen, weil wir Yves Lampaert auf Paris-Roubaix oder sowas. Also es ist dann doch, die größeren Namen wir dann schon rausgefischt und das läuft auch echt im Fernsehen und das klappt doch echt gut. Ich glaube, es gab auch mal so junge Bänen, da waren, also das junge Beine übersetzt, da waren Tim Wellens, Shaw de Bie, das war so fünf Jungs, die alle ungefähr im gleichen Alter waren. Die wurden dann verfilmt, weil die nennen sich halt die jungen Beine, keine Ahnung. Und sowas gibt es dann immer mal. Aber jetzt wirklich täglich oder einmal in der Woche nicht wirklich.
Nur Zeitung.
Zeitung und dann mal kurz fünf Minuten abends in den News, wenn ein Rennen war. Ja, heute, aber das ist ja wie im deutschen Fernsehen, der Sportschau.
Ja, ich glaube, jetzt will Basti auf die eine Kolumne
raus. Ach so, ja.
Ja, genau, also sonst, und wie wird eigentlich so Patrick Lefebvre wahrgenommen bei euch? Also wie ist das Medienecho nach seinen Kolumnen immer? Also in der Radsportszene allgemein, international, pickt man sich jedes Wort quasi raus und analysiert es. Wie ist es bei euch? Nimmt man ihn da irgendwie ernst mit dem, was er sagt? Oder ist er so ein bisschen so ein Kasper Klaus, der durch die Landen zieht?
Also ich bin immer jemand, ich liebe es, Kommentare zu lesen unter solchen Artikeln. Einfach, weil es total echt lustig ist, aber das mache ich überall. Es ist einfach so genial, als bester Zeitvertreib. Es ist sehr zweigespalten. Also manchmal hat er recht, manchmal hat er komplett unrecht. Aber ich weiß auch nicht, ich glaube, der Typ ist mega schlau, mega intelligent. Ich weiß auch nicht, inwiefern er da Werbung für machen wird. Weißt du? Deswegen, Patrick Lefebvre, man kennt ihn in Belgien, man weiß, wer er ist. Er ist seit, glaube ich, 10 Jahren bei Quickstep oder sowas, oder 15?
Nee. Ich glaube schon länger.
Ja, noch länger. Ja, den gehört ja Mappai und sowas.
Also ja, also
das Team,
ich glaube, der weiß, was er macht. Und wenn das irgendein negatives Licht aufs Team wäre, würde er das nicht machen.
Also ist in Belgien jetzt keine negative Presse nach solchen Äußerungen, aber international ist es dann ja zum Großteil in Belgien nicht so wirklich.
Also die Presse ist negativ, aber wann ist die Presse mal nicht wirklich negativ? Ne? Positive Dinge werden oft vergessen und es sind nur die negativen, weil uns Menschen interessieren natürlich auch die negativen. Beziehungsweise wir finden es natürlich schön, wenn negative News rauskommen. Aber zum Teil ist es negativ, zum Teil ist es positiv, aber so genau kann ich dir sogar nicht beantworten.
Gut, die fiesen Sachen, sagen wir mal, die zwei, drei Themen, wo er sich rausgenommen hat, waren jetzt auch erst in relativ junger Vergangenheit, muss man sagen. Ich weiß nicht, okay, er hat früher schon öfters mal irgendwie einen zwiespältigen Kommentar abgelassen, aber war jetzt ja auch gerade erst. Mal sehen, wie das so weitergeht. Behaupte ich jetzt mal, 2, 3 Sachen waren da auf jeden Fall nicht ganz überlegt. Nicht ganz so schlau, ja. Aber meine Meinung. Mist, ich hatte noch eine Anschlussfrage, habe ich vergessen.
Passiert. Wie seid ihr eigentlich auf den Podcast gekommen?
Mit dir? Ja,
nee, generell.
wir können jetzt, ich weiß nicht, wie oft wir es schon erzählt haben, wahrscheinlich im Podcast noch nie.
Ne? Ja, dann sag mir die Folge, dann höre ich mir das an.
Kein Plan.
ich weiß nicht, so viele Folgen haben wir noch nicht, du musst einfach mal alle anhören.
Ja, ich höre immer nur Podcast beim Radfahren und dann möchte ich noch was über Radfahren hören. Ich versuche immer komplett abzuschalten im Kopf, wenn ich Radfahre.
Nee, also wie ist das hier entstanden? Ich weiß nicht, Andi muss das vielleicht mal am besten erzählen, wenn er es erzählen will. Sonst können wir es auch gerne im Off machen.
Das war so eine Bierlaune.
Genau, das fasst den Podcast auch ganz gut zusammen.
Nee, haben wir gar nicht so groß drüber nachgedacht, glaube ich. Wir haben es einfach irgendwann gemacht, weil wir dann einen hatten, der es machen konnte. Da hat Basti einfach noch den Fabian, der jetzt hier gerade nicht dabei ist, mitgebracht. Und vorher haben wir, also Paul und ich waren ja auch nur Radfahrer. Wir konnten ja nicht viel mehr außer Radfahren. Also Podcast irgendwie produzieren war ein großes Fragezeichen. Und dann kam Basti dazu, hat das nötige Know-how mit dem Fabian mitgebracht. Und dann haben wir einfach uns irgendwann mal hingesetzt und damit angefangen.
Ja, ist so nice.
Ist halt einfach Glück, dass es dann jetzt quasi so gefallen ist, dass wir eine gute Rollenverteilung haben innerhalb des Besenwagens und dass es halt funktioniert.
Ja, hast du überhaupt schon mal Besenwagen gehört vorher?
Nee, ich habe auch schon mal drin gesessen.
Das, erzähl.
Das kannst du direkt erzählen.
Oh, ja, schon ein paar Mal. Also einmal war es so, dass mir der ist mir in einem Rennen in der Abfahrt der Hinterreifen explodiert. Und ich bin im Gebüsch gelandet und alle Folkautos sind vorbeigefahren und haben mich nicht gesehen. Und dann bin ich aus dem Gebüsch geklettert und dann kam 2 Minuten später der Besenwagen zum Glück. Ich muss sagen, Besenwagenfahrt beim Radfahren, das ist schon echt anstrengend zum Nerven, weil du weißt nicht, was du tun sollst. Und wenn du jetzt nicht einen anquatscht neben dir, dann ist es zum Teil relativ lang. Das nächste Mal war irgendwie bei Paris-Tour. Da hatte ich vorne und hinten einen Platten und unser Team hatte keine Laufräder mehr, weil das mit so einer Art, weil der wallonischen Auswahl war. Und dann bin ich auch nochmal irgendwie 60 Kilometer Besenwagen gefahren. Es ist ja eigentlich etwas, was man vermeiden will, ne? Also ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, so als oder wie ihr dazu standet, aber es ist etwas, was man vermeiden will.
Freiwillig steigt da niemand rein.
Hey, das ist, wie du schon sagst, es ist manchmal halt, also in der Regel ist es nie. Es ist entweder zu heiß oder zu kalt da drinnen oder man ist zu nass. Aber es ist nie so, dass man sagt, ja, das passt jetzt hier. Es gibt, glaube ich, auch Besenwagen, die sind ganz amüsant mit Getränken und so.
Ja,
habe ich schon mal gehört.
Das hatte ich auch schon. Ich hatte mal einen.
Aber in so einem saß ich leider auch noch nie. Ich saß meistens echt in solchen Reisebussen und Linienbussen.
Und nie die Heizung oder die Klima. Ja, das stimmt. Man schwitzt eigentlich mehr als beim Rennen.
Ja, genau. Also, wie gesagt, es ist halt eigentlich nie angenehm. Ja. Es ist nie, dass du sagst, ich bleibe jetzt mehr drin sitzen und mache ein Nickerchen. Ne?
Ja.
Gut, gucken wir mal so ein bisschen in die Zukunft, in die Glaskugel. Nächstes Jahr, zweites Jahr PKT bei Bingol. Was würdest du am liebsten erreichen nächstes Jahr? Dann, wenn du dir aussuchen könntest, welches World Tour Team würdest du dir aussuchen? Und Frage Nummer 3, welches Rennen willst du in deiner Karriere noch gewinnen, dann in der World Tour? Also erstmal nächstes Jahr. Wie soll das Jahr laufen?
Ja, das Jahr sollte perfekt laufen, mit mehr Resultaten als dieses Jahr und mit mehr Chancen als dieses Jahr, weil ich dieses Jahr viel gelernt habe, viel für den Timothy Dupont gefahren bin, der mir auch sehr viel beigebracht hat und beibringen wird noch. Deswegen denke ich, ich werde auf jeden Fall jetzt schon mal ein Trainingslager mehr reinpacken in die Vorbereitung. Ich werde mich da so kontinuierlich steigern. Ich werde den ganzen Winter genauso gemütlich angehen lassen wie letzten Winter. Das heißt, Kilometer machen, aber ohne große Anstrengung, ohne irgendwelche Kartuschen zu verschießen. Dann möchte ich relativ gut in die Saison starten, ins Frühjahr, ein echt gutes Frühjahr fahren, um mich dann nochmal echt blicken zu lassen. Weil dann sind ja auch schon relativ, im Mai fängt es ja eigentlich schon so an, dass die Teams auf dich zugehen. Und ich habe jetzt keinen Manager. Ich habe das jetzt versucht oder möchte es eigentlich selber schaffen, beziehungsweise selber lernen. Ich sehe es als Lernprozess, zu einem Team hinzugehen, beziehungsweise Leute kennenzulernen, Verhandlungen zu machen. Ich finde, das ist wichtig und ich möchte es unbedingt selber machen. Ich möchte nicht meine Zukunft so hart in die Hand von einem anderen, von jemand anderem geben.
Aber falls du Manager brauchst, ne? Ich mache gerne Werbung. Wir haben da oben links einsitzen, Basti Marx ist Manager und da unten Andreas Stauf ist Manager. Ich mache meine Manager-Lizenz nächstes Jahr und dann haben wir 3 Besenwagen-Manager.
Ja,
nee, also das ist nicht mal ein Scherz, denn die sind beide wirklich Fahrermanager.
Nee, kein Stress, glaube ich euch. Ich glaube, hab ich auch irgendwo gelesen. Aber ich möchte einfach so ins kalte Wasser geworfen werden. Weißt du, so selber lernen, selber Verhandlungen machen und ich meine, ich bin jung, bei mir geht es ja um nichts. Wenn ich jetzt, das heißt, es geht nicht um nichts, aber mein Gehalt ist jetzt auch nicht so hoch, dass ich da irgendwie was Großartiges verlieren könnte.
Ja, weil du keinen Agenten hast.
Richtig, ja. Klar. Wenn man die Agenten sind nur schön nach außen. Wenn die dann sagen, pass auf, du gibst mir 7% ab, dann musst du auch erstmal wieder schlucken.
Ja, gut, aber da muss ich jetzt schon mal sagen, also es gibt, ja, so einen Agenten gibt's. Kenne ich auch, aber es gibt auch seriöse Agenten, die tatsächlich einen guten Job machen und auch erstmal in Vorleistung gehen. Also ich glaube, da hast du vielleicht auch ein schlechtes Bild und vielleicht sogar auch Leute kennengelernt, die schlechte Erfahrungen gemacht haben. Nicht, dass ich jetzt sage, dass einer von den Guten ist, aber
nee, kein Stress, aber wie gesagt, ich möchte halt wirklich versuchen, ich möchte es mal selber versuchen.
Aber ich finde den Ansatz auf jeden Fall mutig, weil ich habe mich schon immer, oh, ich frage mich schon länger, ist es überhaupt noch möglich, heutzutage ohne Manager in die World Tour zu kommen?
Ich wollte eigentlich einen Manager haben. Und ich habe da ein bisschen gelabert, hier mit Heinrich Hausler, mit Michael Gogel, Robert Wagner angerufen. Und ich kenne die Jungs ja alle, auch vom Rennen. Der Wagi wohnt ja 10 Kilometer von hier. Und ich sag mal, was denkst du eigentlich? Dann bin ich eigentlich selber für mich nach den ganzen Meinungen zum Entschluss gekommen, dass ich dann erstmal das alleine versuchen möchte. So, und dann, dass in den folgenden Jahren irgendwann vielleicht mal ein Manager kommt. Deswegen, ich möchte es versuchen. Und ich denke, dass man es schaffen kann. Und das ist eigentlich so ein Lernprozess. Aber jetzt, um zum Thema zurückzukommen, sicherlich möchte ich dann aufmerksam werden in die World Tour. Teams sind mir eigentlich erstmal egal. Es gibt natürlich welche Vorlieben. Das sind natürlich die großen Teams.
Ja, die würde ich jetzt hier aber nicht nennen.
Genau, an deiner Stelle. Nee, die haben schon genug Werbung. Also gelb-blau ist toll und es gibt schon echt ein paar schöne Teams. Da sagen wir hier Jumbo, Quickstep. Das sind aber so Riesenteams. Das sind so, da musst du echt gut für sein oder echt einen guten Manager haben, um da reinzukommen. Deswegen, ich weiß jetzt gar nicht, was es so alles noch für World Tour Teams gibt. Es gibt also auf jeden Fall
Movistar.
Nichts irgendwie. Ja, nicht sowas. Ich glaube nicht, dass das so eine schöne Familie ist. Ich glaube nicht, dass.
Ich glaube schon, dass es eine Familie ist, aber vielleicht Spanisch die falsche Radrennen für dich.
Ja, genau, Spanien und dann muss ich irgendwie so ein Anglerhof oder so. Nee. Also ich kenne den Johann Jakobs ein bisschen und ich habe auch ein paar Mal mit dem gequatscht. Also der scheint sich ja wohl zu fühlen. Aber solange man den Schritt schafft und man wirklich seine Chance im Team beweisen kann, ist mir das Team eigentlich egal. Und die Sprache ist mir auch egal. Ich bin viersprachig. Ich kann Englisch, ich kann Niederländisch. Ich kann Englisch, Niederländisch, Französisch und Deutsch. Das heißt, ich kann mich eigentlich so fast in jedem Team zurechtfinden. Deswegen die Vorauswahl ist erstmal Hauptsache in die World Tour zu kommen und danach mal gucken, wenn du dann mal ein Resultat hast oder wenn du mal dich beweisen kannst in der World Tour, weil es ist ja nochmal ein anderes Level, dann kann man sich mal Teams aussuchen. Und Rennen, ja, auf jeden Fall jetzt Paris-Roubaix wäre schon nice. Also so die Klassiker. Paris-Roubaix, Flandern-Rundfahrt, Gent-Wevelgem. Ich denke, das ist so Rennen, von denen ich seit längerem träume, beziehungsweise die ich länger schon was länger in meinem Sichtfeld habe.
Ich hab eigentlich so meine letzte Frage. Kennst du Kommissar Rex?
Ich kenne auch die Memes davon. Ich war einmal in der Ausreißergruppe. Habt ihr das gesehen?
Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ja. Worauf du raus willst.
Ich hab's nicht gesehen.
Ich war in der Ausreißergruppe und dann hat irgend so ein Typ hat einfach den Kopf von Kommissar Rex auf meinen Kopf geschnitten.
Screenshot und dann von dem
Rennen. Ja. Ja, und fuhr quasi ein Hund durch die Gegend auf dem Rad und das war ich als Rex.
Ja, aber jetzt, Entschuldigung, dass ich ihn jetzt gebracht habe, der ist richtig schlecht, aber ich freue mich gerade so dermaßen.
Ja, genau, da ist es.
Ey, können wir das bitte in den Post machen?
Das könnt ihr gerne reinhauen, das ist mega.
Ist auf Twitter zu finden.
Selbst Humor ist am wichtigsten, ja. Richtig. Ich musste gut lachen.
Ja, ganz einfach zu finden, auf jeden Fall ist dein einziger Post auf Twitter, glaube ich.
Ich benutze echt kein Twitter. Ich weiß nicht wieso, aber ich finde es irgendwie uninteressant.
Ja, also das war jetzt zumindest auch meine Abschlussfrage und die wichtigste für mich.
Ja, mit Kommissar, ich habe es noch nie gesehen, ich weiß aber, wer es ist. Ja. Unser Hund durfte nicht Rex heißen, das war traurig.
Ja gut, du heißt er ja mit Nachnamen.
Ja, okay.
Heißt er mit Vornamen Kommissar?
Nee. Auch nicht, nee, leider nicht. Das wär jetzt viel gewesen.
Oh Mann, Entschuldigung.
Passiert. Ich bin aber auch bei allem Fahrer bin ich der deutsche Schäferhund. So.
Ja. Ja, echt?
Ja, bei uns im Team, ja, der sagt immer der deutsche Herde. Der deutsche Schäferhund.
Das ist so geil, das Meme, Mann.
Ja, das ist echt nicht schlecht. Also du musst auf die Idee kommen, aber ich glaube, der Typ hat.
Ja, mein Vorschlag für einen Folgentitel wäre ja eigentlich Tyranno Laurens Rex gewesen.
Nee, das können wir nicht bringen. Mein kleiner Bruder heißt Tim, weil wir, also jetzt mal ohne Scheiß, mein kleiner Bruder heißt Tim, weil meine Mom, die wollte unbedingt einen T-Rex in der Familie haben.
Jetzt ernsthaft?
Ja, ja.
Ja. Geil. Ja, wir können.
Okay, stark. Das ist witzig.
Das ist die Folge.
Können wir deine Mutter auch mal einladen?
Wir können meine Mom gerne einladen. Ja, kein Problem.
Guten Humor auf jeden Fall.
Ja, lass die Folge dann einfach Kommissar Laurenz nennen, dann ist auch gut. ja, ich habe eigentlich keine mehr. Jetzt haben wir schon Besenwagen-Erlebnis abgehakt. Andi, willst nicht du noch schlecht. Was wissen?
Nee, also ich habe eigentlich auch alle meine
Fragen. Ja, haben Fragen auch schon wieder schon genug aufgenommen.
Paul war so ruhig heute.
Ja, aber ich habe doch dann immer, ich war ruhig und da habe ich aber immer so quasi mit Maschinengewehr ganz viel hintereinander und dann wieder ruhig. Munition aufladen.
Ja, wenn man, also ich bin ja eigentlich, also zu meiner Persönlichkeit, ich hasse es ja, oder, beziehungsweise ich habe es gehasst zu telefonieren. Ich war immer so der Typ, ich habe immer geschrieben und nie viel geredet. Weil mittlerweile, so seit einem halben Jahr oder seit einem Jahr, bin ich ja nur noch am Telefonieren und am Reden, weil ich dieses ganze Textnachricht schreiben, finde ich einfach viel zu anstrengend.
Ja, es ist gut, dass du ein Podcast bist auf jeden Fall.
Ja, ja, also so reden. Ich selber höre meine Stimme nicht gerne. Ich glaube, das tut keiner, aber so wenn man redet, beziehungsweise wenn man dann irgendwann mal so im Flow ist, dann bin ich dabei. Ich glaube, das habe ich von meiner Mom.
Mir geht's aber exakt genauso. Ich hasse auch telefonieren. Also reden habe ich eigentlich gar kein Problem mit. Ich mache es jetzt auch mehr, aber ja, nicht nur im Podcast, auch telefonieren mache ich mehr. Aber es geht eigentlich hauptsächlich darum, dass ich telefonieren hasse, wenn ich nicht weiß, wer dran ist oder was derjenige von mir will.
Oh ja, so, oh ja, wenn du die Nummer nur aufploppen siehst. Und also, wenn es wichtig ist, dann spricht der auf den Anrufbeantworter.
Ja, ja.
Ey, das Thema ich letztens, ich glaube, ich habe meinen Anrufbeantworter noch nie abgehört. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt einen habe.
Ich habe mal versucht, meinen auszustellen, ich habe es leider nicht gefunden. Jetzt ruft er mich nur an, wenn ich irgendwie 20 zu hören Nachrichten habe. Das ist schon mal etwas.
Ja, ich habe mein Handy immer lautlos.
Also ich rede eigentlich nur einmal in der Woche. Das ist immer dienstags, wenn wir hier aufnehmen, habe ich so ein Zeitfenster von 2 Stunden, in der ich was sage und den Rest der Woche bin ich dann das wieder ist echt, ruhig.
Ja, du hast aber auch nur so ein Textzeitfenster von 2 Stunden in der Woche und da geht richtig viel. Der produktivste Mensch der Welt in diesen 2 Stunden auf jeden Fall auch. Und dann ist wieder ruhig. Aber klappt ja alles.
Gut, dann ist es jetzt langsam an der Zeit, Danke zu sagen, dass du uns hier Rede und Antwort gestanden hast.
Ich hätte jetzt doch noch eine Frage.
Ja,
das...
Unter welcher Flagge fährst du denn nächstes Jahr?
Belgische.
Wenn du jetzt deinen deutschen Pass wiederbekommst.
Belgische immer
noch, ja. Und wozu willst du den deutschen Pass dann? Was willst du deutsche Nationalmannschaft fahren?
Naja, man weiß nie, vielleicht verliere ich ja mal einen Pass oder so. Nein. Keine Ahnung, frag mich nicht. Meine Mama hat gesagt, das ist gut. Und es ging noch einfach. Also ich hatte seit 2009 keinen deutschen Pass mehr. Und dann hat meine Mama gesagt, jetzt ging es so schnell bei deinem kleinen Bruder, weil der jetzt anpasst. Und es kann immer von Vorteil sein.
Ey, mit deutschem Pass kommst du halt überall hin, ne? Ja. Also das ist ja wirklich ein Eintrittskarte in jedes Land.
Also genau. Bei belgischem Horror auf jeden Fall. Direkt rausgezogen.
Ja, ja, ja. Ja, die Belgier, immer die Belgier. Lustig ist ja auch die Diskussion, also ich will jetzt, aber die ist hier im Grenzbereich, hast du ja immer die Diskussion, wer besser Auto fahren kann, die Belgier oder die Deutschen.
Das ist, ja, die Deutschen,
ne? Ja, ja, klar, also bei uns sind es die Belgier und bei da drüben sind es die Deutschen. Das ist immer so. Aber wir Belgier, wir sind so ein kleines Volk, wir werden oft gemobbt.
Ja, so ist das mit den Kleinen.
Ja, passiert. Zum Glück bin ich Bose.
Alright, dann nochmal eingesetzt hier. Vielen Dank, dass du uns heute hier Rede und Antwort gestanden hast. Und ich bin sehr gespannt, wo deine Reise noch hingeht. Hat richtig Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank. Und dann hast du jetzt ja nur 120 Folgen Besenwagen vor dir.
Ja, das ist kein Problem.
Trainings werden lang. 135.
135 sogar.
Fast 40, schon mehr.
Fast 40.
Kannst jetzt jeden Tag bis zur Flandern-Rundfahrt eine hören.
Ja, pass mal auf, wenn ich 6 Stunden trainiere, dann höre ich schon das Stück.
Ah, ja.
Gut, dann vielen Dank.
Alles klar.
Ciao.
Guten Winter. Und dann sieht man dich hoffentlich nächstes Jahr bei den Klassikern.
Danke sehr.
Ey, und übrigens, gut wäre, wenn du einfach mal so als Running Gag, du weißt, du willst in eine Ausreißergruppe gehen, nimm dir so eine Hundemaske mit und die setzt du dann einfach auf, wenn du in der Gruppe bist. Nee, bitte,
wenn,
mach das.
Wenn dann fahre ich mit so einem Überzieher und dann kommt so ein Knochen raus oder so.
Nee, also ich kaufe dir sogar diese Kommissar Rex-Maske.
Ja, was. Ich kann damit mal aufs Startpodium gehen, aber ich glaube, damit fahren wird schwierig.